Leverkusen hat mich gebrochen. Die Dortmunder haben mich gebrochen. Die Stuttgarter haben mich gebrochen. Timo und mich haben unsere Schalker gebrochen. Ich bin heulend, ich schwöre es euch, ich bin heulend aus diesem Stadion raus am Sonntag, weil ich es einfach nicht mehr aushalten kann. Es bricht mich einfach. Kickbase hat mich gebrochen. Diese Länderspielpause hat mich gebrochen. Dementsprechend, Leute, ich lehne mich heute ganz entspannt zurück und höre mal zu, was die Experten hier zu sagen haben. Moderiere mal so ein bisschen durch. Wir gehen in die Learnings und die Emotionen und in die, naja, Erkenntnisse der ersten ein, zwei Spieltage dieser Saison. Wir gehen mal durch die Content Creator Liga und dann in unserem Hauptpart haben wir heute ein Zückerli für euch, denn es ist am Deadline Day ja noch eine ganze Menge passiert und das ordnen wir heute in der Episode mal gemeinsam mit Timo, unserem Kickbase King, ein und schauen und machen ein schönes Ranking daraus, wer dieser Neuzugänge wirklich Relevanz hat, damit ihr jetzt in der Länderspielpause eure Erkenntnisse ziehen könnt und mal richtig ins Budget reinknallt. Also, wir gehen rein, ihr Lieben.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Servus, Glück auf, Timo.
Ja, Glück auf.
Du kannst noch lächeln, ich
da
nicht.
Da freut man sich, dass die Bundesliga, zweite Liga wieder losgeht. Ne? Und dann, hat sich doch nichts verändert. Freut mich. Aber Insgesamt natürlich heiße Kickbase-Phase, macht sehr viel Spaß. Immer, freut mich auch immer hier zu sein. Deine sonore Stimme zu hören, Melo.
Oh.
Und Simons nice Calls. Also, ich freue mich immer.
Ja, bin mal gespannt, welchen Call Simon heute wieder rausknallt hier. Wie geht's, Jung?
Ja, soweit alles gut. Also mit einem Punkt zu Hause gegen Borussia Dortmund kann ich schon ganz gut leben, wie er dann schlussendlich zustande gekommen ist. Bisschen ärgerlich, dass man nicht mehr mitgenommen hat, weil ich glaube, so schwach wie Dortmund in diesem Spiel war, so schwach waren sie lange nicht mehr in Bremen. Und wenn man hinten raus noch vielleicht ein bisschen mutiger agiert, kann man auch den Lucky Punch setzen und 3 Punkte mitnehmen. Aber ey, wer bin ich, der sich über einen Punkt gegen Borussia Dortmund beschwert? Ansonsten war mein Wochenende recht ereignisreich. Einer meiner besten Freunde hat am Freitag geheiratet. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Melo, aber ich habe dementsprechend auch verpasst, mein Team für die Punktelieferanten Championship aufzustellen. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein valider Grund und es sei mir verziehen, denke ich mal. Und am Sonntag war ich nicht auf Schalke und habe das Spiel tatsächlich auch nur über einen Live-Ticker verfolgt, denn ich war in der Lanxess Arena beim Opener der Icon League. War ein cooles Event, muss ich sagen. Es hat echt Bock gemacht, das auch live vor Ort mitzuerleben. Es war echt eine richtig coole Veranstaltung. Die Spiele waren auch wirklich super. Also da wurde schon ordentlich gezaubert und es hat Lust auf mehr gemacht. Ja, aber ich habe auch echt gemerkt, dass ich jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste bin und dass es jetzt auch eine Generation, eine Jugendgeneration nach mir gibt, die lustigerweise, also das ist mir wirklich da bewusst geworden, die haben wirklich nochmal ein anderes Level von Mainstream und Coolness. Also da sieht wirklich ausnahmslos jeder 18- bis 22-Jährige sieht exakt gleich aus, hat exakt das Gleiche an und verhält sich exakt gleich. Das war wirklich lustig anzusehen.
Ja, so wie auf Schalke, ne? Die haben alle das gleiche Trikot an und heulen auch einmal alle. Ja, cool. Hast du Toni Kroos gesehen? Hast du ihm wenigstens mal irgendwie einen Handschlag gegeben oder so? Gab es irgendwie besondere Vorkommnisse?
Ja, leider kein Handschlag bei rumgekommen. Ich konnte ihm nur vom Videowürfel aus zusehen, wie er da alle auseinandergenommen hat.
Ja. Ja, cool. Ja, lass mal wieder auf Kickbase zu sprechen kommen, Jungs. Wie ist es euch ergangen? Wie läuft's in der Creator-Liga? Bin ich, glaube ich, vor euch allen, oder? Kann das wieder sein?
Nee.
Wie, also, nee?
aber gut informiert. Nee, also Simon ist Erster mit, also Fünfter. Erster von uns, Fünfter.
Ah, okay.
Insgesamt, du bist Siebter, ich bin Achter.
Ja, schön. Seid ihr zufrieden mit eurer Platzierung?
Och.
Nee.
Platz 5.
Ja, also ich kann
ja fangen wir an, Timo.
Also hier spricht ja das Treppchen, ne?
Also aus der letzten Saison. Glaube ich an unserer Reaktion, dass ja alle jetzt nicht, also ultra zufrieden sind.
Ja.
Aber ja, also der erste Spieltag war ganz okay. Ich habe halt ja sehr, sehr viel Geld mit meinem Draft verballert. Wer es nicht weiß, ich habe Xavi Simons, Schlotterbeck, Raum und Undav gedraftet. Dementsprechend hatte ich nur noch sehr wenig Geld über. Und das heißt, mir war schon klar, dass ich an den ersten Spieltagen ein bisschen bluten muss. Ne? Und dementsprechend gut lief eigentlich der erste Spieltag. Da bin ich nämlich Fünfter geworden mit 787 Punkten. Also ist jetzt auch nicht die Welt. Aber immerhin. Ja, Schlotterbeck 253, sehr, sehr gut. Und dann, ja, wo wir gerade bei Schlotterbeck sind, ne, kam natürlich der Downer, gelb-rote Karte, bringt er mir nochmal 0 ein. Und das ist natürlich hammerätzend, weil ich hab's geschafft vom ersten Spieltag, da hatte ich 4 Nuller, also 4 Spieler, wo ich ja wusste, dass sie nicht spielen. Beim zweiten hatte ich nur noch 2 und hab trotzdem schlechter gepunktet. Ja, danke an Schlotti unter anderem. Und jetzt fällt er auch noch mit Gelb-Rot aus. Also ja, das hat mich schon ein bisschen gebrochen, ja.
Glaube ich. Ja,
steht ganz im Zeichen, die Episode heute, ne?
Ey, ich finde es aber so lustig. Ich glaube, wir können aber den Saisonstand in der Creator-Liga, können wir so ein Konsens-Ding draus machen, weil der lief für uns alle drei ja eigentlich exakt gleich. Also zwischen Timo und mir liegen ja nur 3 Plätze, aber auch nur 140 Punkte. Also eigentlich hatten wir alle den exakt gleichen Saisonstart und sind eher so semi-zufrieden damit, weil es halt einfach faktisch durchwachsen war. Bei mir sogar super lustig. Ich habe fast exakt die gleiche Punktzahl gemacht an Spieltag 1 und 2. Also am ersten Spieltag 812 und am zweiten 818. Also man hätte echt eine Schablone drauflegen können und den ersten Spieltag einfach kopieren können. Womit ich natürlich mega zufrieden bin, ist natürlich Serge Gnabry. Der carried mich ordentlich jetzt durch die ersten beiden Spieltage und hat ja auch beide Spiele sogar durchgespielt. Also echt richtig, richtig nice, gescored, gut gepunktet und das nehme ich natürlich mit Kusshand, mein Viertrunden-Pick, ne, also vielleicht wird das ja der Grimaldo der vierten Runde aus dem Vorjahr von dir, Melo.
Das war die dritte Runde.
Dritte Runde, ja, ja, aber so, genau. Wer weiß, vielleicht das Ende ähnlich
gut. Aber wenn jetzt da Neo und Coman wiederkommen, ne, lass mal gucken, aber ich glaube, ja, der ist auf jeden Fall, hat auch besser gespielt als Ulysses, muss man sagen. Also
ja.
First Pick Ulysses. Gnabry tatsächlich gut im Saft. Ja. Aber, ne, klar, wird hier und da mal rotiert, ist bei Bayern Standard.
Ja, 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 Konkurrenz ist natürlich da, brauchen wir nicht drüber reden, aber die ersten beiden Spieltage haben mir schon so viel Hoffnung gegeben, dass Gnabry in der Rangordnung auf jeden Fall sehr, sehr weit oben aktuell anzusiedeln ist. Ja, safe. Also, und ja, solange das der Fall ist, reite ich da gerne auf der Welle mit.
Ja, ja, safe.
Zwei Spieltage sind jetzt rum, Jungs. Würdet ihr, wenn ihr mal Revue passieren lasst, irgendwie mal in die Bewertung gehen, was ist euer bester Transfer bisher? Neben den Picks, die ihr sowieso schon hattet, habt ihr ja sicherlich ein bisschen was gearbeitet die letzten 14, 21 Tage. Erzählt mal ein bisschen.
Ja.
Ja, schwierig, also ich würde sagen Hugo Larsson, aber auch nur, weil ich den vor den letzten Spieltag gekauft hatte und der dann gescored hat, ne? So, war halt Luck, muss man sagen, aber ja, sonst muss man sagen, ist da auch bei mir, abseits von meinen 4 Picks, ja, habe ich Bernhardsson, mit dem ich 3 Millionen Gewinn gemacht habe, der im ersten Spieltag auch gescored hat, ja. Guter Kauf. Ja, Volland spielt nicht, Larsson, ja, Skarke, gut, ist auch eher ein Füller. Und dann auch Traoré und Akpoguma und ein 500k-Keeper. Ne? Also das ist nicht wirklich was an Top-Transfers dabei, sag ich dir ehrlich.
Boah, das ist echt ein Kopfschmerz-Team zum Teil. Also damit bist du mit deiner Punktausbeute, glaube ich, schon fast gut weggekommen, Timo. Also,
ja, sag ich ja. Ich wäre auch absolut zufrieden, hätte sich Schlotterbeck nicht diese dämliche Gelb-Rote geholt.
Ey, ich habe den in meiner Main-Liga vorm Spieltag geholt und bin da auch ins finanzielle Risiko gegangen und musste wirklich 3-4 Füller verkaufen und habe dann da auch nur Ramsch aufgestellt und dann hat er sich halt die Gelb-Rote abgeholt und ich habe ihn direkt wieder verkauft, weil irgendwie ist mir das zu heiß. Ich brauchte ein bisschen Budget, um mich wieder ein bisschen breiter aufzustellen, weil das, also ich habe schon einige Topstars auch in meiner Main-Liga und das war einer zu viel und jetzt mit der Gelb-Roten lohnt sich das einfach nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich an deiner Stelle nicht vielleicht sogar Schlotti abgeben würde.
Ja, aber andererseits, wenn ich so auf den Markt gucke, ne?
Boah. Aber du hast natürlich jetzt auch noch 9 Tage Zeit, ne? Also bis dahin wird schon noch ein bisschen was
kommen. Ja, ja, safe. Also ja, vielleicht. ich werde, denke ich mal, schon schaffen, dass ich wenigstens nur noch mit einem sicheren Nuller dann reingehe, einem Füller quasi. Ja, aber Schlotterbeck halt dann auch nur 0 Punkte, ne? Also habe ich dann wieder 2. Und die Füller sind dann auch nicht immer die besten, also ja, muss man mal gucken. Keine Ahnung, an sich, ich meine, könnte ich den Draft nochmal machen oder hätte ich gewusst, dass ich Undaf bekomme in der vierten Runde, hätte ich dann halt statt Raum den günstigeren genommen, aber nachher ist man halt immer schlauer, ne, von daher. Ja.
Vielleicht ist ja gleich in der Liste noch was dabei.
Ne? Amelo,
vielleicht gibt's ja neue Erkenntnisse.
Noch einmal auf deine Frage zurückzukommen.
Ja.
Also ich habe seit dem ersten Spieltag Maximilian Bayer im Team, den ich auch ordentlich overpaid habe, weil Schein ja auch ein großer Fan ist von ihm und ich so das Anfangs...
Oh ja, stimmt. Das war wieder Mr. Overpay. Wie viel? 43 Millionen?
Ja, irgendwie sowas. Plus 20 Millionen habe ich gezahlt.
Der sinkt jetzt auch so fast so krass wie Schlotti.
Ja, viele haben den jetzt auch abgegeben, weil vielen Managern geht jetzt die Geduld aus, was ich irgendwo verstehen kann, aber irgendwo auch nicht. Also ich finde, Dortmund hat jetzt in den kommenden Spielen immer noch super attraktive Matchups. Das muss ich erstmal alles so ein bisschen finden. Und also ich gebe die Hoffnung noch längst nicht auf, dass Bayer da mir auch Scorer liefern wird und richtig gute Punkte bringen wird, weil dafür passt er für mich einfach zu gut auch ins Dortmunder Spiel rein, wenn sich da alles gefunden hat. Schein ist ein Fan von ihm, der wird ihm einfach auch immer wieder die Chancen geben. Also der ist längst nicht abgeschrieben, wenn er jetzt mal irgendwie ein Spiel hat, wo er nicht so gut performt. Von daher, dem werde ich auf jeden Fall weiterhin Zeit geben. Aber das war natürlich jetzt, wenn man die ersten beiden Spieltage Revue passieren lässt, ist der Plan mit Bayer jetzt noch nicht so wirklich aufgegangen. Aber es gibt einen Transfer, der hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und das war Grabara im Tor. Der war nämlich richtig nice. Der hat am ersten Spieltag gegen Bayern 160 gemacht und jetzt gegen Kiel 181. Also der hat auch schon ordentlich Punkte eingebracht und darüber bin ich natürlich sehr, sehr froh. Und der wird auch weiterhin mein Stammkeeper bleiben, wenn sich nicht irgendwas ergibt. Ja.
Muss ich auch wieder Props an Muri verlaufen lassen, der ihn auch gecallt hat als den Torwart schlechthin für die kommende Saison. Also bisher guter Call, definitiv.
Und ihn dann nicht gekauft hat.
Und wahrscheinlich wieder von Simons harten Overpays oder so wahrscheinlich wieder überboten.
Nee, mit. Ich habe tatsächlich, also ich bei meinen Videos oder so, ich habe ja immer Kickbase offen und manchmal war so ganz kurz diese Aktivitäten wahrscheinlich am Anfang des Videos offen und da habe ich wirklich einige Kommentare bekommen mit 43 Millionen für Bayer. So nach dem Motto. Ja.
Das hast du mir auch geschickt,
Timo. Viel zu viel. Obwohl ich da gar nicht drüber geredet habe, es war nur kurz im Bild. Also.
Geil, sehr aufmerksame Zuschauer hast du.
Ja.
Ja, letzte abschließende Frage, bevor wir dann nochmal auf die Bundesliga allgemein und die Entwicklung einsteigen. Lass uns mal einen kleinen Vergleich machen. Wie sehen denn eure Mannschaftswerte aus hier? Wie sieht's aus?
Das will ich eigentlich nicht verraten, Melo.
Du Fuchs.
Ja.
Boah, bei mir ist es nicht aussagekräftig genug, Melo, weil ich habe...
Oder seid ihr zufrieden mit der Entwicklung eures Mannschaftswerts?
Also Marktwertentwicklung ja. Ja. Punkteentwicklung nein.
Ja, würde ich so unterschreiben. Klassiker. Ich habe aktuell auch nur 8 Spieler überhaupt im Kader.
Ja.
Okay.
Ja, also ich habe wirklich ordentlich aussortiert jetzt vor der Länderspielpause. Ich hatte 2 Paulianer, die beide Stammspieler sind, aber die Spieler von Pauli haben echt richtig mies gepunktet und dafür hatten die in meinen Augen zu hohe Marktwerte und sind halt auch wirklich jetzt rapide gesunken im Marktwert und von daher habe ich die dann am Wochenende direkt, die haben ja schon freitags gespielt, am Samstag habe ich sie schon direkt verkauft und habe jetzt echt ordentlich Budget noch auf der hohen Kante und muss jetzt gucken, dass ich ein paar gescheite Spieler in den nächsten Tagen noch an Land ziehen kann.
Mist. Kriege ich nichts raus aus euch hier. Ich bin ja Fuchs, ne? Aber okay. Sei es euch gegönnt. Lass uns mal einsteigen. Lass uns mal ein bisschen über die Bundesliga,
Melo,
die
ersten 2 Spiele. Warte mal. Wie bist du denn zufrieden? Du hast noch gar nichts von deinem Team erzählt, wie es so läuft.
Ich lass euch immer mal erzählen. Schreibt mir immer alles auf hier. Ne? Was hat der gesagt? Nein, alles gut. Also am Ende kann ich es nur bestätigen, was ihr gerade gesagt habt. Also ich habe die exakt gleiche Entwicklung. Die ersten zwei Spieltage alle so um die 700 bis 800 Punkte. Der erste Spieltag 706, der zweite 798. Mal sehen, was der dritte Spieltag jetzt hergibt. Ich habe auch ordentlich aussortiert, bisschen was gewechselt. So viel jetzt nicht. Ich habe meine 11 Spieler zusammen. Bin noch ein bisschen am Hadern mit dem einen oder anderen Spieler. Also bis auf einen Torwart im Moment sind bei mir alles Punkter. Also ist jetzt keiner mehr, der Nuller ist. Das finde ich schon mal sehr gut. Und ich habe auf jeden Fall noch was auf der hohen Kante. Habe noch ein bisschen was im Trading-Bereich getan und ein paar aussichtsreiche Spieler noch dazugeholt. Aber ich habe eine Personalie. Vielleicht können wir das mal direkt an den Anfang stellen hier. Da hadere ich mit mir. Und da würde ich euch gerne mal nicht aus der Konkurrenzbrille her, sondern eher aus der Beraterbrille her mal fragen, was zum Geier mache ich mit Stiller?
Ja, also ich finde, ich weiß nicht, was, ist halt so eine Frage von der Erwartungshaltung, ne? Also ich kann verstehen, dass man sich für 33 Millionen ein bisschen mehr erhofft,
genau.
Aber Stuttgart hatte wirklich keinen guten Saisonstart und der hat trotzdem 83 und 106 gemacht, ne? Ja, die nächsten Matchups sind auch nicht super einfach. In Gladbach, dann gegen Dortmund, in Wolfsburg, gegen Hoffenheim und in München.
Genau.
Also die haben schon wirklich ein Brett und dann zum Ende hin wird es halt tatsächlich sehr, ich denke mal, ja, punktereich. Aber ich würde die Füße stellen, ehrlich gesagt. Also ich finde, das sind jetzt nicht so schlechte Punkte, wo man sagt, boah, da muss ich den unbedingt verkaufen.
Kann ich mich nur anschließen. Also 83 Punkte als Innenverteidiger bei einer 3-1-Niederlage sind, finde ich, vollkommen in Ordnung. Und eine 106 bei einem 3-3 ohne Scorer, finde ich, ist auch stabil. Also punktetechnisch hat der für die Spiele echt nur das Maximum rausgeholt, finde ich. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal gucken, wie es sich gegen Gladbach, ja, oder wie er gegen Gladbach performt, wie er danach gegen Dortmund performt. Also so ein, zwei Spiele würde ich ihm auf jeden Fall noch geben und dann so ein bisschen analysieren, wie sich so seine Balken verhalten in Kickbase. Und dann kannst du immer noch gucken, was du machst. Aber ja, also die Punkteausbeute bislang mit 189 Punkten insgesamt nach zwei Spielen finde ich jetzt erstmal nicht besorgniserregend. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Mhm.
Und es ist ja auch immer die Frage, was bekommt man? Ne? Also auch bei Schlotterbeck die Sache so, klar könnte ich den verkaufen, so, aber die Topspieler sind weg durch den Draft. Und ja, dann könnte ich mich breiter aufstellen, aber ob es das dann wirklich langfristig bringt, weiß ich nicht. Deshalb, also ich würde Stiller, ich meine...
Ja, du musst im Winter ja sowieso aussortieren, Timo. Also du hast ja vier...
Genau, gute, also die drei Topspieler kann ich halten. Also ich habe halt vier Topspieler mit halt durch den Draft. Und gut, einen muss ich dann abgeben, aber kann auch sein, dass sich einer bis dahin verletzt oder so. Ne? Also muss man schauen.
Das stimmt.
Okay. Ja. Nee, also von daher teile ich eure Meinung. Ich bin, wir sitzen hier, das Treppchen sitzt im gleichen Boot.
Ja, noch sind wir das Treppchen. Also bisher sind, also wir sind auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, glaube
oh,
ich.
Oh ja, die alten Hasen.
mit dem Saisonstart. Also können wir uns nichts von kaufen, Melo.
Ja, aber ich glaube, da sprechen wir vielen Mitmanagerinnen und Mitmanagern aus der Seele. Ne? Also die sind ja alle gebrochen. Ne? Guckt euch mal die Entwicklung hier der Bayern an. Was ist da unter Kompanie? Können wir gleich auch nochmal diskutieren. Ja? Können wir ja direkt einsteigen. Was ist da mit den Bayern? Was mit den Dortmundern? Was mit den Stuttgartern? Leverkusen, Alter, eine Zeitenwende. Ja, wir haben verloren. Was ist los hier? Ich dachte, da macht der Schiedsrichter jetzt erstmal noch weiter, bis wir endlich mal wieder ihr Türchen schießen. Aber nee, nix da. Abpfiff und alle so, was ist das denn? Die können doch verlieren. Was ist da los in der Bundesliga, Leute? Hättet ihr so einen Start erwartet? Was ist mit Heidenheim? Guckt euch das an. Was ist mit Gladbach? Guckt euch das an. Viel aufzuarbeiten.
Ja, viel aufzuarbeiten.
Wir brauchen einen Psychologen.
Aber ich glaube, was man grundsätzlich festhalten kann, ist, dass die Bundesliga jetzt schon nach zwei Spieltagen echt wieder richtig, richtig Bock macht. Also ich finde, dass es kein Slow-Start war, sondern irgendwie hatte man von Anfang an das Gefühl, alle sind wieder heiß, alle brennen wieder. Die Spiele sind auch dafür, dass wir vorher auch schon häufiger diskutiert haben, dass die Bundesliga vielleicht von den Namen her gar nicht mehr so attraktiv aussieht. Fand ich, dafür waren die Spiele aber schon auch echt sehr ansehnlich. Also wir haben viele Tore schon gesehen, wir haben viele schöne Tore auch gesehen, viele gute Aktionen. Es gibt ein paar Spieler, die herausstechen, die jetzt schon auch nach zwei Spieltagen enorm Freude bereitet haben und von denen man durchaus auch noch mehr erwarten kann. Also ja, um das jetzt einfach so zusammenzufassen, finde ich, waren die zwei Spieltage echt sehr ereignisreich, haben Bock gemacht und haben einfach auch ein paar Besonderheiten hervorgebracht, ne? Wie du eben schon angesprochen hast. Leverkusen hat jetzt nach 35 Bundesligaspielen mal wieder verloren. Da hat sich vielleicht auch so ein Schlendrian eingeschlichen. Vielleicht war da dann auch so ein bisschen, oh ja, wir führen 2-0 kurz vor der Halbzeit gegen Leipzig. Das Ding haben wir jetzt auch schon wieder in der Tasche und so. Und dann läufst du nicht mehr alles zu und dann köpft auf einmal Kampel völlig frei am Fünfer das 2-1 und dann sagst du, ach komm, wir sind da bei Leverkusen, wir rocken das Ding noch und dann hält Gulaschi ein, zweimal, ein, zwei Bälle gehen knapp daneben und so. Und dann fängst du dir auf einmal so einen Doppelschlag von Openda. Und dann rennt dir die Zeit davon. Und dann, ja, irgendwann funktioniert es einfach auch nicht mehr, dass du dann in der Nachspielzeit die Schlinge noch, den Kopf noch aus der Schlinge ziehen kannst. Ja, so ist es halt gekommen. Aber ich glaube, dass das so ein Weckruf war für Bayer Leverkusen, dass sie jetzt dann auch wieder anfangen, von Anfang bis Ende Vollgas zu geben.
Also ich finde, man merkt ein bisschen, vor allem bei den Top-Teams, glaube ich jedenfalls, das interpretiere ich da jetzt so ein bisschen rein, dass die Vorbereitung aber halt einfach ultra kurz war. Ne? Du hattest EM, dann waren halt übel viele Spieler weg, so bei Bayern drei Viertel des Kaders. Ne? Gnabry ist unter anderem deshalb so interessant, weil er Kompany ja kaum Spieler zur Verfügung hatte von den Flügelspielern, die waren alle weg und Gnabry hat sich dann wieder rangekämpft so. Und dann noch Olympia, wo so Spieler wie Mio, wie Olysee und hier und da mal der ein oder andere Spieler auch waren, ne, die dann auch erst sehr spät kamen. Allgemein wenig Training in der Mannschaft. Ich finde, das hat man vor allen Dingen so am ersten Spieltag gemerkt. So, da war Leipzig gegen Bochum. Da dachte ich eigentlich, ey, das wird das allerbeste Kickbase-Spiel, perfektes Matchup zu Hause gegen Bochum. Ja, aber da hat man halt auch gemerkt, ne, die waren noch nicht so eingespielt. Da ist noch nicht alles zusammengelaufen und ich finde, das hat man am zweiten Spiel auch gesehen. Gerade bei Bayern sieht man das, ne? Klar, die haben beide Spiele gewonnen, aber gegen Wolfsburg mit Glück, würde ich auch mal sagen. Von daher, ja, hätte man ahnen können, hätte man in seine Kickbase-Analyse mit einbeziehen können. Habe ich natürlich nicht gemacht, wie es immer so ist. Aber ja, im Endeffekt ist es dann trotzdem überraschend, dass Leverkusen mal ein Spiel verliert. Na, eigentlich haben wir alle mit gerechnet, dass es mal passiert, aber wenn es passiert, ist es dann halt trotzdem überraschend. Und ich glaube, das sieht man einfach ein bisschen. Die brauchen einfach noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt so eine Länderspielpause ist auch wieder ätzend, weil die Spieler dann wieder nicht da sind. Aber vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler, zum Beispiel Leroy Sané so oder Coman, ne, dann auch so Spieler, die ja nicht bei der Nazio sind. Gnabry ja auch nicht, glaube ich. Nee, Gnabry auch nicht. Ja, für die ist das vielleicht nochmal ganz gut, um mal zwei Wochen zu haben, damit ich intensiv trainieren kann, ne?
Und man muss natürlich auch den Top-Teams wie Borussia Dortmund, Stuttgart und Bayern München auch ein bisschen Zeit geben, weil bei Borussia Dortmund und bei Bayern München haben wir halt einen Trainerwechsel gehabt jetzt im Sommer. Das muss ich auch erstmal alles finden, alles einspielen. Es ist halt viel neu, was von außen reinkommt. Das braucht einfach auch Zeit und du hast diese kurze Vorbereitung angesprochen. Und bei Stuttgart muss man halt einfach auch sagen, die hatten halt extrem viel Bewegung im Kader, ne? Also das muss ich auch erstmal einspielen. Es fallen 28 Tore weg von Guirassy. Du verlierst deinen besten, aufbaustärksten Innenverteidiger in Anton. Das muss man, Ito ist auch noch weg, genau. Den hatte ich noch vergessen.
Und hast dann auch noch Pech, ne?
Also. Du hast dann noch Pech, genau. Also es kam jetzt auch viel zusammen und ich glaube, dass aber alle drei Teams wirklich wieder zu Kickbase-Maschinen werden, wenn sich das alles in ein paar Wochen gefunden hat und die eingespielt sind und die wieder in diesem Weekly-Flow drin sind, dann wird sich das da auch alles wieder ganz normal einpendeln und wir können uns dann auch punktetechnisch wieder auf alle drei Teams verlassen.
Ja. Ich glaube, dieses Thema Länderspielpause jetzt nach dem zweiten Spieltag, das dazwischen sorgt jetzt natürlich noch für sehr große Nervosität, auch bei ganz, ganz vielen Mitmanagerinnen und Mitmanagern. Ich kriege unglaublich viele Nachrichten. Was mache ich jetzt? Soll ich den abstoßen? Oder man sieht es ja auch immer in allen Kommentaren und insbesondere dann auf dem Discord, ne, wo dann viele, viele Leute dann auch immer wieder in die Diskussion einsteigen. Was mache ich mit dem? Was mache ich dem? Selbst ich jetzt gerade, ne, der euch gefragt hat, was los? Was mache ich mit Stiller? Es hat unglaublich viel Nervosität jetzt momentan am Markt. Auch viele, die sich mit der neuen App jetzt, wie gesagt, auseinandergesetzt haben oder noch auseinandersetzen und nicht wissen, wie es mit den Marktwertentwicklungen weitergeht. Heute so 200.000 plus, morgen auf einmal minus 100.000. Das geht ja ratzfatz mittlerweile, ja. Das sorgt jetzt natürlich alles für Hochspannung in den nächsten Wochen. Von daher ist es einfach auch nochmal wichtig, den Leuten mitzugeben, gerade so Medien, wie es jetzt hier in so einem Podcast mit uns ist, gibt es eine Art Empfehlung, Jungs, wo ihr sagen würdet, boah, hey, Füße stillhalten oder umtriebig sein, gibt es irgendwas, wo wir den Leuten jetzt mal so ein bisschen die Nervosität nehmen können?
Also platt gesagt, ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen zu bestimmten Spielern, so Stiller war dabei, Schlotterbeck war natürlich dabei, Bayer war dabei, ne? Ihr wahrscheinlich auch, was mache ich mit denen? Meine Antwort darauf ist mega oft einfach, es kommt für mich voll auf die Alternative an, so, ne? Wenn es eine volle Liga ist, so 15er Liga, keine Ahnung, und ihr habt einen Schlotterbeck, dann würde ich den auf keinen Fall abgeben, weil die Chance, dass ihr dafür einen richtig guten Spieler bekommt, ist halt sehr gering. Wenn ihr eine kleine Liga seid, 4-5er Liga, und ihr sagt, ey, Schlotterbeck kann ich mir vielleicht später auch nochmal holen, oder ich kann, jetzt kommen gerade zwei Spieler auf den Markt, die ich auch haben will, Gnabry, was weiß ich, Nketike, I don't know, so Spieler halt, dann sage ich, ja, verkauf Schlotterbeck und hol dir die. Na, und da kommt es halt, finde ich, ganz stark drauf an. Also verfallt da nicht in Aktionismus, wenn ihr irgendwie enttäuscht seid mit irgendwelchen Spielern, macht euch einen Plan so, ne, da ist auch dann die letzten 500.000 oder 1 Million Marktwertverlust sind ja auch dann gar nicht so entscheidend, finde ich. Ne? Nur, dass ihr da nachher nicht ohne Topspieler dasteht und dann irgendwie, weiß ich nicht, mit 2-10 Millionen Spielern, die jetzt auch nicht so wahnsinnig stark sind, da steht für den nächsten Spieltag und euch denkt, ja, okay, das sieht mein Team jetzt halt ganz schön durchschnittlich aus, weil ich den Topspieler halt verkauft habe. Ne?
Und so wie deins.
Sagen, da nicht in Aktionismus verfallen.
Okay.
Ja, also ich sehe es grundsätzlich sehr ähnlich. Ich würde aber sagen, diese Länderspielpause, die ist jetzt schon noch enorm wichtig, weil du kannst halt dein Team bewerten, wie es die ersten beiden Spieltage performt hat. Dann kannst du dir die einzelnen Spieler genauer anschauen. Bist du mit denen zufrieden? Versprechen die gute Punkte oder wie haben die generell auch in den ersten Spieltagen performt? Und ob es nicht vielleicht jetzt ein geeigneter Zeitpunkt wäre, die abzugeben? Und du bist jetzt in der Länderspielpause auch nicht gezwungen, irgendwie jeden halbwegs interessanten Spieler, der auf den Markt kommt, sofort zu kaufen, weil du nur ein paar Tage Zeit hast bis zum nächsten Spieltag, sondern du kannst auch diesen Transfermarkt ein bisschen ruhiger auf dich zukommen lassen. Einfach mal so gucken, was wird denn jetzt in den nächsten Tagen auf den Markt gespielt? Und dann kannst du dir immer noch Gedanken machen, ach, okay, jetzt kommt ein Amura auf den Markt, der soll jetzt nach der Länderspielpause wieder fit sein. Jetzt kommt ein Özcan auf dem Markt, ein Theat von Frankfurt auf dem Markt, Kulirakis sind jetzt so einige Namen, ne, die jetzt auch neu in die Bundesliga gewechselt sind. Mit denen kann man sich dann in Ruhe beschäftigen. Oh, wäre denn nicht was für mein Team? Kann ich nicht dafür irgendwie so einen Paulianer abgeben, der mir jetzt hier irgendwie nur so 50, 60 Punkte am Spieltag gemacht hat und so? Kann man sich da nicht irgendwie verändern? Und von daher, es gibt jetzt nicht irgendwie die perfekte Handhabe, die wir dem Manager mit in die Hand geben können, außer dass man sich Gedanken machen sollte, so wie man in den nächsten Spieltag gehen möchte und dass du jetzt auch wirklich mehr Zeit hast und gewissenhafter dein Team auch aufstellen kannst.
Ihr habt's gehört. Lasst euch das von Mittelklasse-Managern.
Hey, Podium!
Scherz, alles gut.
Noch sind wir die Top 3, cool, Medo. Also mach uns noch nicht kleiner als wir sind.
Bis zum Ende der Saison. Bis zum Ende der Saison.
Ich kann sagen,
ja, Top 3 letzte Saison. Top 3. Du hast ja eh deinen Stern,
Medo. Also ja, mehr brauche ich nicht. Jetzt lasse ich alten Hasen mal die jungen Burschen ran hier. Von wegen. So, Leute, von wegen. Das ist ein gutes Stichwort, denn das lasse ich natürlich nicht über mich ergehen, dass die andere vor mir sind. Und deswegen heute nochmal, insbesondere für die, die die gleichen Ambitionen haben wie ich, ja, hier immer oben dran zu sein und immer ein Sternchen zu haben, lass uns den mal so ein bisschen in, ja, die, ich sag mal, Background-Infos einsteigen und lass uns mal ein bisschen was zu den Deadline-Day-Transfers diskutieren. Ja, da sind ein paar ganz, ganz neue, ganz interessante Namen, die ich auch vor der Vorbereitung zu diesem Podcast noch nie gehört habe. Jetzt sind sie auf einmal da und wir versuchen da mal so ein bisschen Struktur und Bewertung reinzubringen, um euch die bestmöglichen Empfehlungen dafür auszusprechen, kaufen oder nicht kaufen. Und wenn ja, kaufen, was könnte das vielleicht sogar an Punkten bedeuten? Ja, das versuchen wir heute mal alles hier in die Bewertung zu bringen. Und Simon, du führst uns mal wieder durch die Show. Wir kennen das Format aus der Vorbereitung zur Saison. ja, wo wir die Top-Spieler jeweils immer gerankt haben. Und das Gleiche machen wir jetzt mit den neuen Deadline-Day-Transfers.
Ja, also erstmal vorab zum Modus. Wir haben 24 der interessantesten Deadline-Deals oder Transfers, die kurz vor dem Deadline getätigt wurden, gerankt. Jeder für sich von den hier Anwesenden. Und ich habe daraus ein Dreier-Konsens-Ranking erstellt, sodass wir halt wieder...
Ist ja wie beim Notar hier, von den hier Anwesenden. Was ist los?
Ja, ihr müsst aber nichts unterschreiben. Heute.
Wollte ich gerade sagen, muss ich gleich hier irgendwo noch unterschreiben.
Da hat Simon sich an Excel gesetzt und dann würde ich gern sehen.
Genau. Ich habe ein absolut reines Wissen und Gewissen. Also ich habe da nicht irgendwie illegal rumgeschoben. Aber um den Modus nochmal abzuschließen, ich habe daraus dann ein Dreier-Konsens-Ranking erstellt, um halt drei fundierte Meinungen, noch sind wir die Top 3, amtierenden Top 3, von daher würde ich immer noch behaupten, das ist hier alle sehr fundiert, habe ich zusammengetragen und daraus hat sich halt dann ein Consent-Ranking ergeben und ja, Ziel dahinter ist natürlich, dass wir euch da auch so einen Einblick zu den Transfers geben können, weil jetzt Länderspielpause, die Spieler kommen jetzt alle peu à peu in die App, viele sind auch schon jetzt reingekommen gestern. Das heißt, die kommen jetzt in den kommenden Tagen auch auf die Märkte und dann habt ihr so ein bisschen was an der Hand, auf wen ihr gehen solltet und von wem ihr besser die Finger lasst. Ja. Seid ihr bereit?
Yes.
Alright. Ganz klar nein. Aber trotzdem.
Mach. Ich bin gespannt. Es ist ja jetzt eine Überraschung, wie, also das, ich kenne ja mein Ranking, aber das Konsens-Ranking bin ich jetzt mal gespannt.
Ja. Werbung. Hey, Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal ob für eure Beine, Rücken oder Schultern, sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50, PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende.
Genau, wir fangen von unten nach oben oder wir fangen unten an und arbeiten uns nach oben durch, so wie wir es in der Vorbereitung auch gemacht haben. Ich würde sagen, Platz 24 bis 16 machen wir etwas schneller und bei der Top 15 können wir auch nochmal so ein bisschen in Detaildiskussion reingehen. Ich fange unten an und auf dem letzten Platz haben wir Aldakil gerankt.
Boah, Gott sei Dank. Bei mir war er nur Vorletzter, aber ich hatte schon die schlimmsten
Gefühle. Auf dem letzten Platz.
In unserem Konsens-Ranking, ja, genau. Weil, Timo, ich habe den auch in meinem eigenen Ranking auf den letzten gesetzt, weil ich habe mitbekommen, dass der wohl noch verletzt sein soll und wohl die komplette Hinrunde noch verpassen soll.
Ach, die komplette, okay, ja gut, das wusste ich tatsächlich nicht. Hatte ihn auf 9, dass er verletzt ist, wusste ich schon. So, aber ich dachte, ja, Stuttgarter Verteidiger. Klar, muss man jetzt nicht unbedingt jetzt kaufen, aber viele auf dieser Liste waren für mich halt dann auch Spieler, wo ich sage, die sind auch keine Stammspieler so. Und ja, aber wenn er jetzt wirklich noch so lang ausfällt, ich konnte die genaue Ausfallzeit nicht so richtig finden, aber wenn es wirklich die Hinrunde ist, gut, dann ist es zurecht.
Ja. Das war mein Stand und von daher habe ich ihn halt nach ganz unten gepackt. Ja, ich weiß nicht, also die haben ja wirklich auch ordentlich Geld für den ausgegeben. Das heißt, die Vision ist auf jeden Fall da, dass er ein sehr, sehr interessanter Spieler werden wird. Und traue ich ihm auch definitiv zu. Also das, was ich zu ihm gefunden habe, liest sich das auf jeden Fall recht vielversprechend. Aber halt durch seine Verletzung ist er bei mir nach ganz unten gerutscht, weil ich glaube, dass es wirklich noch lange dauern wird, bis der eine ernsthafte Alternative wird. Auf der 23 haben wir Gendry, wird er, glaube ich, ausgesprochen, Gendry von Hoffenheim, ein Verteidiger, der zu TSG gewechselt ist, zu dem ich tatsächlich, also vorher brauchen wir nicht diskutieren, habe ich von dem noch nie gehört. Genau, also da tue ich mich auch wirklich schwer mit denen gut einzuranken, weil ich das schwer einschätzen kann, wie nah dran er an der Startelf ist, wie die Konkurrenzsituation auch ist und so. Das ist ja bei Hoffenheim auch immer so ein Ding. Was möchte Matarazzo haben? Also da gibt es auch speziell in der letzten Saison gab es auch viel Veränderungen in der Fünferkette, Dreierkette hinten bei Hoffenheim und da ist mir Gendry einfach ein bisschen zu unsicher, weil ich da einfach nicht einschätzen kann, was ich da bekomme. Das ist so ein Spieler, da müsste ich erst ein paar Erfahrungspunkte sammeln, ein bisschen was gesehen haben, um ihn abschließend bewerten zu können. Habt ihr irgendwas noch zu ihm hinzuzufügen?
Ja, gehe ich mit. Er ist halt hauptsächlich Rechtsverteidiger, kann auch Innenverteidiger. Ne? Da ist halt die Frage, wird er rechte Schiene spielen für Kaderabek oder ist er eher rechter Innenverteidiger? Wahrscheinlich beides so ein bisschen. Ja, aber finde ich auch, gehe ich mit, ist schwer zu sagen. Ich glaube, Kaderabek wird er nicht verdrängen. Ist ja eh der ewige Kaderabek, der wird ja immer spielen. Auch wenn er 40 ist, so Pekarik-mäßig.
Und Kramaric-mäßig.
Und Kramaric-mäßig, genau. Ja, und dann muss man einfach gucken. Ich weiß, man kann ihn schon nehmen, so als Gamble, so, ne? Aber mehr ist er für mich dann auch nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt direkt zum Länderspiel vor seiner Startelf
ja, wird sicherlich ja auch irgendwie in die Rotation rutschen durch die Europa League. Das heißt, du musst ja dann, also da wird halt jeder mal irgendwie so auf seine Spielzeit kommen, aber genau das ist ja auch das, was wir Kickbase-Manager eigentlich nicht haben wollen. Spieler, die sehr rotationsabhängig sind, rotationsgefährdet sind und du eigentlich nie genau weißt, ja, spielt er in der Bundesliga oder halt unter der Woche in der Europa League und ja.
Und gerade bei Verteidigern, ne? Also die kommen ja dann nicht rein und machen Scorer. Meistens werden Verteidiger nicht mal eingewechselt und das ist dann schwierig.
Genau. Auf Platz 22 haben wir Vidovic, das Talent vom FC Bayern München, was per Laie zu Mainz gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob ihr parallel eure Rankings offen habt, aber
hallo.
Ja, Milo, du hattest ihn, lass mich suchen, auf der 19.
19.
Genau, und ja. Timo hatte ihn auf 24, deshalb ist er auch so runtergerutscht. Bei mir war er auf der 17. Also ich finde den eigentlich von seinen Anlagen her recht interessant. Klar, er wird nicht sofort Stammspieler sein bei Mainz, aber ich glaube schon, dass der so über Joker-Einsätze so ein bisschen in die Gruderrolle reinschlüpfen kann, so Tempo-Dribblings, so ein bisschen was Extravagantes mit reinbringen, ein bisschen was Flair-mäßiges, Besonderes.
Also ich bin jetzt erstmal vorsichtig mit meinen Aussagen in Richtung Kritik zu Simon, denn du kannst dich daran erinnern, dein Burnout-Take, ja, dass er gut rasieren wird am zweiten Spieltag und ich so, ja, das reicht aber nicht, nur gut abzuklatschen und zack, hat er ziemlich gut gescored. Also fühle ich schon, ich halte da lieber die Schnauze, aber ich will einfach nur damit sagen, in dieser Sphäre, in der wir uns jetzt gerade bewegen, so 24 bis 15 bis Top 12, 11 oder so, es hätte es alle Positionen geben können. Also das ist alles eine Suppe da.
Gehe ich mit, da kann man viel auch hin und her wechseln. Ne? Das sind eigentlich auch Kleinigkeiten, das sind eigentlich auch alles halt so Rotationsspieler. Ne? Und Rotationsspieler, wie Simon gerade schon gesagt hat, will man nicht unbedingt die Kickbase. Ich habe jetzt Vidovic auf 24 gepackt, man hätte ihn auch auf 20 packen können. Ne? Im Endeffekt, ich glaube aber, Mainz hat da schon relativ viel auch Optionen jetzt. Ich meine, es kommt ja noch ein Spieler nachher in dem Ranking, der da ungefähr so vorne mitspielt. Onisivo haben sie noch, Burkhardt ist noch da. Ja, Gruder ist weg, aber Lee haben sie auch noch, ne? Und die haben keine europäische Belastung, also da jetzt auch nicht wahnsinnig viel Rotation. Die haben noch hier Amendo Sieb, haben sie noch Viper, wenn ich mich nicht also es sind alle Spieler für eben diese Dreierformation vorne. Und ich glaube, dadurch, dass Vidovic ja auch nur ausgeliehen ist und nicht irgendwie Mainz jetzt keine riesen Interesse daran hat, den jetzt krass schnell einzuarbeiten und dann zu entwickeln, so. Ich will jetzt nicht sagen, dass er gar nicht spielt, aber ich glaube, ich sehe ihn dann schon hinter den ganzen anderen Spielern so.
Ne? Ja, absolut. Also
weiter geht's.
Wir reden hier nicht irgendwie über sofortiges Stammplatzpotenzial, ganz klar. Auf der 21, da haben wir den ersten Stammspieler und das ist Medic vom VfL Bochum. Wurde ja verpflichtet und stand dann direkt einen Tag später in der Startelf am ersten Spieltag, hat auch am zweiten Spieltag gespielt. Ich glaube, da können wir uns darauf einstellen, dass der neben Majovic erstmal in der Innenverteidigung gesetzt sein wird. Aber ja, ist halt ein Spieler vom VfL Bochum. Das kann dir von minus 30 bis plus 120 kann halt wirklich jeden Spieltag alles dabei sein. Ja.
Also ich habe ihn auf Platz 12. Für mich ist das besser als so eine 0. Bei einem manch anderen Spieler, der ja wahrscheinlich noch höher kommt.
Das stimmt. Also. Das stimmt. Aber auch so preis-leistungstechnisch, weiß ich nicht, ob ich den so super interessant finde. Ich glaube, dass er auch mittlerweile jetzt dadurch, dass er auch viel getradet wird, hat er, glaube ich, auch einen recht stolzen Marktwert. Kann ich mal kurz parallel checken.
Ja, ich war, also ich habe mich halt höher für ihn entschieden, weil er, wie du gesagt hast, halt Startelfspieler ist. Ne? Ja. Wenn ich jetzt davon ausgehe, wen würde ich davon jetzt bei Kickbase holen, würde ich zum Beispiel lieber einen Medic holen, als ja, keine Ahnung, Spoiler, irgendwie einen weiß nicht, einen Mazima oder so, wo man überhaupt nicht weiß, ob er Startelf spielen wird, weil auch ein Innenverteidiger ist. Und wie wir gerade auch schon gesagt haben, Innenverteidiger werden nicht oft eingewechselt. So, gerade im Mazimas Fall, wenn Schlotterbeck und Kovaleo da gesetzt sind. So, ne? Und da habe ich lieber einen Medic, der zwar von minus 30 bis 120 alles machen kann, aber wenn man daraus den Durchschnitt bildet, ist man trotzdem bei 75. So, der wird keine 75 im Schnitt machen, aber ich sag mal so 60. Und er spielt direkt. Deshalb habe ich ihn höher gerankt.
Ja, durchaus nachvollziehbar.
Ja, den Punkt gebe ich dir. Ja,
kostet knapp 7,5 Millionen Kickbase. Also wenn man wirklich noch irgendwie einen Starter braucht, dann kann man sich auf Medic zumindest mal, was den Startelfplatz angeht, auf jeden Fall verlassen. Punktetechnisch muss man halt dann irgendwie hoffen, dass er halbwegs solide punktet und eben nicht die Minuspunkte einheimst. Auf der 20, und da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den so niedrig gerankt habe, weil jetzt im Nachgang habe ich mich nochmal ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt und finde den eigentlich super interessant.
Ja, klar.
Da haben wir Wavro vom VfL Wolfsburg. Und der wird wahrscheinlich, wenn Hasenhüttl auf die Viererkette setzt, als Rechtsverteidiger ins Rennen gehen. Und da hat er halt aktuell nur Fischer als Konkurrenten. Und der sollte ja relativ leicht zu verdrängen sein. Von daher glaube ich schon, dass Wavro eine Rolle spielen kann beim VfL.
Gut.
Timo, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, ich muss sagen, ne, ist halt auch ein Spieler, den wir halt noch überhaupt nicht gesehen haben. Ne? Also der Tag mit dem Rechtsverteidiger kann sein, der war mir jetzt auch neu, weil wenn ich bei Transfermarkt gucke, ist er nur als Innenverteidiger bei den Positionen. Wenn er Rechtsverteidiger-Option ist, interessant, wäre wirklich interessant, weil der ist 1,89 groß und sieht für mich auch wirklich von der Statur her Standard aus wie ein Innenverteidiger.
Oder er konkurriert mit der rechten Seite Fischer und dann würde er halt in eine Dreierkette rücken, also gäbe es eine Systemänderung oder so.
Ach so, okay. Ja gut, kann durchaus sein, kann man sich als Gamble sicherlich mal mitnehmen. Ich hatte ihn jetzt auf 22, weil ich jetzt ja, keine Ahnung, kann alles passieren, aber wie gesagt, ob er jetzt auf 22 oder auf 18 ist oder so, ne, dass die Unterschiede sind da marginal.
Übrigens bei mir auf 18, Timo.
Ja, passt.
Sehr gut. Ja, auf der 19, da kommt Mazima, der Innenverteidiger, der zum FC Augsburg am Deadline Day gewechselt ist, ein junger Franzose, ich glaube 22, 23 Jahre alt, wohl von der AS Monaco ist der gekommen, wohl echt ein richtig, richtig krasses Talent, weil er die Physis hat, weil er die Körpergröße hat und die Schnelligkeit. Also er bringt wohl alle Komponenten mit, die so ein Top-Innenverteidiger haben sollte. Und von daher finde ich, klingt der halt erstmal super spannend, aber wenn man sich dann natürlich die Innenverteidigung beim FC Augsburg mal anguckt mit Rovelio und Kevin Schlotterbeck, sind die da eigentlich relativ safe und von daher wird es für ihn wahrscheinlich sehr, sehr schwer, erstmal da an den beiden vorbeizukommen, weil es ja wohl auch danach aussieht, als würde es bei der Viererkette erstmal bleiben und dann dementsprechend nur zwei Plätze zur Verfügung stehen. Aber ich finde den trotzdem interessant und das würde ich den meisten empfehlen, einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten und beobachten, weil ich glaube schon, dass der seine Spiele machen wird und kommt jetzt auch mit 6,4 Millionen in die App. Für einen reinen Backup schon auch ein happiger Preis, aber Stand jetzt Finger weg und erstmal gucken, was kommt. Aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der auch mittelfristig eine Rolle spielen wird.
Ja, sobald sich einer von den beiden Stamminnenverteidigern verletzt, wird er natürlich sehr interessant, aber ich glaube an Kovaleo und Schlotterbeck, auch dadurch, dass Augsburg auch keine europäische Rotation jedenfalls hat, will ich ihn aktuell halt einfach nicht kaufen. Deshalb hatte ich ihn auf 21. Ja.
Aber ich weiß halt nicht, klar, er ist Kapitän, aber ich weiß nicht, ob Rovelio wirklich so über jeden Zweifel erhaben ist. Also ich finde, der hatte mal so eine richtige Banger-Saison. Da sah der aus wie der beste Innenverteidiger der Bundesliga. Aber ich finde, dass der jetzt auch schon teilweise ein bisschen Überhärte reinbringt, dass eben in gewissen Situationen das Tempo fehlt, was er dann versucht, mit harter Zweikampfführung irgendwie zu kompensieren. Weiß nicht, ist jetzt auch schon fortgeschrittenes Alter. Vielleicht könnte es da irgendwann zur Wachablösung kommen, aber ja, das ist reine Spekulation.
Wenn man böse ist, kann man sagen, genau das wollen wir bei Augsburg
ja,
sehen.
Ja, von denen haben die ja genug.
Ja, auch true.
Okay, gehen wir weiter. Platz 18 haben wir, irgendwie so einen typischen Union-Wechsel, haben wir Jong, der vom VfB Stuttgart zu Union Berlin gewechselt ist am Deadline Day. Und da, ja, Union ein bisschen Kaderbreite gibt in der Offensive, ist da flexibel einsetzbar, kann über die rechte Seite kommen, kann über das Zentrum kommen, auch über links kann er kommen. Also ja, ich glaube, das ist einfach ein Ergänzungsspieler für die Breite und dann muss man einfach gucken, die haben da so viele Namen rumlaufen, wer dann da die meiste Spielzeit bekommt. Ne? Also das, was ich jetzt an den ersten beiden Spieltagen gesehen habe, sieht es für mich noch nicht so safe aus, was Bo Svensson da für eine Mannschaftsaufstellung herausgetüftelt hat. Also wird viel durchgewechselt. Vielleicht auch die Chance für Jong, da in die Stammelf vorzustoßen.
Ja, durchaus möglich, aber auch da große Fragezeichen. Und dann, wie viel Punktepotenzial man dann wirklich bei Union auf der Position hat, ne? Weiß ich nicht.
Ist ein Gamble-Spieler, ja. 5,2 Millionen genau. Marktwert aktuell. Ja, also würde ich jetzt auch nicht sofort eintüten, aber wer jetzt sagt, ey komm, ich will einen Spieler irgendwie für relativ günstig, auf den keiner geht, um einfach mal zu gucken, was kommt, warum nicht auf Jong gehen?
Ja, hier ist der Vorteil beim ersten Spieler, du kennst den Spieler, du kennst das neue Team, kannst dir ausmalen, was passieren könnte, wenn du ein bisschen gamblen willst, dann Vollgas drauf. Was heißt Vollgas drauf, ne? Dann gehst du halt drauf und guckst, dass du den irgendwie wegsnackst oder ja. So.
Habt ihr das übrigens gelesen? Ich glaube, heute kam die Meldung, dass Union Robert Sko verpflichtet hat, ne? Ja. Der war ja vereinslos irgendwie, weil er bei Hoffenheim keine Vertragsverlängerung bekommen hat und da hat jetzt Union zugeschlagen. Bin ich auch mal gespannt. Fand den jetzt auch nie so schlecht bei Hoffenheim.
Mein persönliches Schalke. Wirklich. Der hat mich so viele Nerven und so viel Kohle gekostet bei Kickbase in den letzten Jahren. Schön, dass er wieder da ist. Ja.
Passt gut zu Union Berlin, ne? Da.
Welcome back in Melos Team auch bald.
Oh ja. Yeah. Kann ich ihn nochmal auf 1 ranken?
Ja, da sind wir noch nicht ganz, Melo, aber wir nähern uns der Top 15 und zwar auf der 17 haben wir einen Augsburger. Claude Maurice. Auch vereinslos gewesen und so ein bisschen als Reaktion auf den Engelsabgang aus der Vereinslosigkeit herausgeholt. Ja, also ich kann mich dran erinnern, das war das, was ich sofort im Kopf hatte. Der hatte mal vor 1-2 FIFA-Teilen, hatte der eine richtig geile FIFA-Karte.
Ja, ich auch. Musste ich auch dran denken. Ja, hat er sogar jetzt, sogar in dem aktuellen, hat er eine 85er-Karte.
Ach krass, so eins der ersten.
Winter Wildcards aber nur, also ja. Random. Nicht performance-based.
Aber so das, was ich über YouTube-Highlights, Transfermarkt-Profilen und Statistiken so von dem gelesen habe, ist, dass er auf jeden Fall schon spielerisch auch ein bisschen was mitbringt. Problem an der ganzen Sache, die ich halt auf jeden Fall da sehe, ist, dass sich gerade im Zentrum bei Augsburg enorm viele Spieler tummeln und die sich halt gegenseitig da irgendwie die Minuten wegnehmen und da weiß ich nicht, wie gut Claude Maurice ist, um sich da auch als Stammkraft zu etablieren. Das sieht mir alles sehr, sehr stark nach hin und her aus.
Ja, und dann auch noch bei Augsburg. Also
dann noch bei Augsburg. Was
kann man als Gamble mitnehmen, muss man nicht, würde
genau,
ich sagen.
Was ich halt so finde, Augsburg hat halt jetzt irgendwie so einen Kader aufgebaut, der extrem physisch ist, der sehr über diese Zweikämpfe kommt, über lange Bälle, zweite Bälle. Und den geht meiner Meinung nach so ein bisschen diese spielerische Komponente abhanden. So, da gibt es nicht so diesen kreativen Part, der auch mal irgendwie was Besonderes macht, der die Stürmer auch mal so richtig gut in Szene setzen kann. Und ich habe schon irgendwie die Fantasie, dass dieser Claude Maurice schon so ein bisschen so dieses Spielerische auch covern kann. Und vielleicht kriegt er dadurch halt eine Chance, weil er sich dahingegen auch so ein bisschen von den anderen unterscheidet, ne?
Deine Fantasien, Simon, ehrlich, wenn die mit dir durchgehen.
Ich ja, bin vor allen Dingen bei Augsburg. Also, ehrlich. Wenn eine Mannschaft keine spielerischen, ja, bei und Union, aber.
Ja, gut, aber.
Dann Augsburg,
und, da ist und, das nicht gewünscht. Und Schalke.
Ey, ja. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht eine Fantasiewelt, aber wir hatten die Probleme auch bei Mainz 05, bis Amiri kam. Und Amiri ist da jetzt auch der kreative Part im offensiven Mittelfeld und zaubert da auch jede Woche einen aufs Parkett. Also ich sag jetzt nicht, dass Claude Maurice dieserjenige sein wird, aber wer weiß. Er hätte auf jeden Fall Chancen.
Lass mal weiter hören. Genau. Mal sehen, wer es in anderen Teams vielleicht schon
kann. Platz 16 haben wir Dahoud, Mo Dahoud. Den hatte ich tiefer. Den hatte ich nur auf Platz 20 in meinem Ranking. Hat es auf die 16 im Konsens-Ranking geschafft. Mich hat halt seine halbjährige Leihe vergangene Saison, vergangene Rückrunde beim VfB sehr enttäuscht. Also hätte ich auch mit ein bisschen mehr Spielzeit gerechnet, als dann schlussendlich bei rumgekommen sind. Dann die Zeit bei Brighton ist auch kaum erwähnenswert. Da hat er auch so gut wie gar nicht gespielt. Also unterm Strich haben wir da einen Spieler, der seit 2 Jahren gefühlt keinen Fußball mehr gespielt hat. Und von daher habe ich ihn auch so tief gerankt, weil ich glaube, dass er halt wirklich erstmal nur für die Kaderbreite geholt wurde, im äußersten Notfall für die letzten Minuten eingewechselt wird bei Frankfurt und wenn es dann am Wochenende nach einem anstrengenden Europacup-Spiel gegen Kiel geht, dann ja, meinetwegen, Dahoud in die Startelf.
Also ich habe ihn tatsächlich auch genau da auf der 16 und sehe ich, also er ist auch Rotationsspieler, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ne? Aber die Spieler, die ich halt weiter hinten hatte, zum Beispiel, die wir jetzt auch schon hatten, Claude Maurice zum Beispiel, der ist halt für mich ein Rotationsspieler bei Augsburg, während Dahoud ein Rotationsspieler bei Frankfurt ist. Die spielen europäisch und im ZM sind die eh schon ein bisschen dünn aufgestellt, gerade was so der Spielertyp Dahoud angeht, ne? Also Larsson, Skiri, Götze, ja, der wird auch nicht mehr jedes Spiel machen können, ne? Und ja, also ich glaube schon, dass Dahoud da schon Chancen hat, auf Spielzeit zu kommen, gerade durch diese europäische Rotation und auch, weil Frankfurt einfach als Team stärker ist für mich als Augsburg oder andere Vereine, die wir bis jetzt gesprochen haben, habe ich ihn doch ein bisschen höher, aber letztendlich ist er auch ein Rotationsspieler, also da gebe ich dir schon recht, aber ein bisschen höher hatte ich ihn dann schon.
Ja, ich habe halt so einen Claude Maurice über ihn gepackt, weil da habe ich halt die Fantasie, dass Claude Maurice sich halt schon auch in die Stammelf spielen kann und diese Fantasie fehlt mir, stand jetzt bei Dahoud. Also den würde ich halt wirklich ausschließlich mindestens bis zur Winterpause als Rotationsspieler ansehen.
Ich habe ihn ja auf der 12, deswegen ist er dann quasi genau in der Mitte bei Timo auf der 16 gelandet, weil ich teile Timos Meinung, bin da noch etwas enthusiastischer, weil er mir so ein bisschen jetzt in diesem Frankfurt-System so ein bisschen Prime-Dortmund-Zeiten Vibes gibt. Ja. Und das könnte vielleicht ganz gut vipen und allen voran aber das Argument, dass Frankfurt natürlich europäisch spielt und diese Dreifachbelastung da ihm vielleicht dann nochmal, klar, gar keine Diskussion, Rotationsspieler, aber nochmal ein bisschen mehr in die Karten spielen könnte als so ein Claude Maurice zum Beispiel oder Matsima oder wen ich da noch alles im Hinterland hatte.
Ja. Ja, seht ihr ihn denn eher so als Skiri-Ersatz oder als Larsson-Ersatz? Weil ich tue mich da so ein bisschen schwer mit dem Rollenprofil von Dahoud. Ist er der Sechser? Ist er der Box-to-Box-Spieler? Ist er ein Achter? Ist er ein Zehner? Was ist der?
Ich glaube, der ist ja ein Achter.
Ja, ich hätte auch Achter.
Und dann so Ballschlepper oder?
Ja, ein paar Steckpässe immer schön vorne rein, Ekitike, schön.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so ein Prototyp sagen will, aber ich glaube schon, dass der spielerisch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als tatsächlich so ein Larsson vielleicht oder auch ein Skiri. Die sind also jetzt auch nicht super viel, ne? Der ist jetzt kein, ja gut, Amiri, wenn man das vor einem Jahr gesagt hätte, weiß nicht, der ist jetzt kein Chaka, würde ich sagen, oder so. Oder kein Box-to-Box-Spieler wie ein Palacios, I don't know. Aber ja, Frankfurt ist im Zentrum, da finde ich nicht sonderlich gut aufgestellt. Und wenn er noch mal, ich meine, wir haben jetzt alles dabei. Simon sagt, der kriegt kaum Spielzeit. Melo sagt, Prime Dortmund-Zeit. Ich bin so in der Mitte. Von daher könnt ihr euch ein Take aussuchen, würde ich sagen. Also es gibt Gründe eigentlich für alle.
Das ist Konsens-Ranking, Leute. Ja, eben. Genau, das ist
Konsens-Ranking. Ich bin quasi der Konsens aus euch beiden.
Ja, genau.
Ja, gut.
Schnell weiter. Genau,
kommen wir zur Top 15. Und auf der 15, da waren wir uns auch super einig, haben wir Haris Tabakovic gerankt, der von der Hertha als Zweitliga-Top-Torschütze der vergangenen Saison zur TSG Hoffenheim gewechselt ist. Und jetzt für den kommenden dritten Spieltag bei Liga Insider nicht mal als Alternative gelistet ist.
Ja, und das dachte ich mir ehrlich gesagt auch schon ein bisschen. Ich meine, Hoffenheim hat echt einen breiten Sturm vorne. Kramaric ist eh gesetzt. Dann haben sie Logic, dann haben sie Mörstedt, der eigentlich lange auch bei Liga Insider vor der Saison, bevor Logic da war, in der Stadt. Er stand Bülter, kreucht da noch rum. Berisha ist wieder zurück nach Kreuzbandriss. Und jetzt halt noch Tabakovic. Ja, der soll ein bisschen dieser Weghorst-Typ sein. Aber wir haben auch schon sehr oft gesehen, Terodde, Stichwort, dass irgendwelche Top-Torjäger aus der zweiten Liga vielleicht in der ersten Liga noch ein bisschen brauchen und gar nicht so effektiv sind.
Sehr diplomatisch, Timo, sehr diplomatisch.
Ja, Hoffenheim, ne, spielt auch europäisch. Ich glaube, Tabakovic wird seine Minuten bekommen, keine Frage. Wird auch sicherlich das ein oder andere Tor machen, aber mehr als Platz 15 hat es bei mir auch nicht gereicht.
Genau, und ich glaube, er ist zwar nur 5,7 Millionen wert aktuell in der App, was ich fair bepreist finde, also ist jetzt nicht super low, ist aber jetzt auch nicht exorbitant hoch. Also ich glaube, das kann man schon zahlen, aber es ist so vom Gefühl her auch so ein Spieler, da müssen wir jetzt erstmal in den englischen Wochen ankommen, da müssen wir auch erstmal gucken, wie viel Spielzeit fällt wirklich für ihn vom Laster, wie fügt er sich in die erste Bundesliga ein, ist halt so einer, der ist jetzt glaube ich auch schon 30 oder so, spielt jetzt das erste Mal erste Bundesliga, hat jetzt in der zweiten Liga gut performt, aber wie du schon gesagt hast, ne, das heißt noch lange nichts. Von daher müssen wir, glaube ich, erstmal ein paar Spiele sammeln, um Tabakovic bewerten zu können. Und ich glaube, da können wir aber trotzdem dann sagen, für den jetzigen Zeitpunkt erstmal Finger weg und abwarten.
Ja.
Okay. Siehst du, guck mal, das geht doch hier runter wie Öl, da sind wir uns einig. Auf der 14 haben wir Ilic von Union Berlin, der neue Stürmer. Den hatte ich in meinem Ranking auf der 12, also war jetzt nicht so weit entfernt. Melo, du hattest ihn
7.
Auf der 7, ja, ich sehe es gerade. Und Timo auf der 23, also da war wirklich auch alles dabei.
So, Timo, dann los.
Genau, Timo, fang du mal an. Warum so tief?
Ja, ich muss sagen, erstmal, das Erste, was mich schon abgeturnt hat, ich habe Ilic bei Transfermarkt eingegeben und die ersten Ergebnisse, da war er einfach nicht mal drin. Wenn man am Handy anguckt, so irgendwie werden, glaube ich, 7 Ergebnisse oder so, er war nicht unter den ersten 7. Das habe ich schon mal abgeturnt, da ist schon okay, der muss ja irrelevant sein. War ich vielleicht ein bisschen gebiased, weil man muss natürlich sagen, ich sehe euren Case auch, Union ist sehr dünn aufgestellt im Sturm, ne? Keine Frage. Gerade auf dieser, ich sag mal, echten Mittelstürmerposition, wo ich ihn schon verorten würde mit 1,89, 24-jähriger Serbe, ja auch irgendwie, das trifft dann schon einen Sweet Spot von mir, finde ich geil, aber ich weiß nicht so richtig, Jordan macht seine Sache auch nicht so richtig gut, aber boah, der wird sicherlich auch seine Spielzeit bekommen, aber wird der wirklich gut punkten bei Union? Ja, 23 war vielleicht ein bisschen niedrig, aber ja, also so hoch wie Melo hätte ich ihn auch nicht gerankt.
Also ich habe ihn ins Mittelfeld gerankt, weil ich glaube, dass der schon Stammspieler werden wird bei Union da im Angriffszentrum, weil das, was ich jetzt von Jordan an den ersten beiden Spieltagen gesehen habe, boah, ey, da habe ich wirklich graue Haare bekommen. Also allein schon seine Körpersprache und seine Einstellung, das sah gruselig aus. Also der ist halt wirklich in meinen Augen 0,0 Konkurrenz. Dann Bo Svensson scheint überhaupt keine Lust auf Pretarien zu haben, der von Wien Wiesbaden gekommen ist. Und von da, also ich sehe da ganz klar den Weg frei für Ilic. Ich glaube, die wollten den haben. Der ist von seiner Physis her, von seiner Körperstatur her, finde ich auch der perfekte Mittelstürmer. Union ist jetzt unter Bo Svensson auch wieder richtig, richtig extrem auf Flanken übergegangen. Also die haben in den letzten Spielen, glaube ich, zum Teil über 30 Flanken auch in den 16er geschlagen. da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der da auch die ein oder andere Abschlusssituation haben wird, den ein oder anderen Kopfball vielleicht auch mal setzen wird. Und wenn man sich so sein Transfermarktprofil anschaut, dann hat er in den letzten Jahren wirklich extrem viele Buden gemacht. Ne? Natürlich in kleinen Ligen, aber der hat immer so 30...
Der hat 42 Tore in der letzten Saison gemacht. Für Riga. Ja, alles schön und gut, ne? Aber die musst du auch erstmal machen, 42 Tore.
Genau, und es zeigt auf jeden Fall, dass er ein Spieler ist, der offensichtlich berufen ist für höhere Aufgaben. Weil wenn du 42 Tore für Riga schießt, dann zeugt es ja davon, dass er eher zu gut ist für diese Liga. Ob es dann für die erste deutsche Bundesliga reicht?
Ich möchte dazu aber mal eben einwerfen, dass er im Winter dann zu Lille gekommen ist. Und da nur zwei Ligaspiele gemacht hat, weil er dann auch verletzt war. Ne? Also.
Ja. Ich sag euch nur eins, ganz viel lalalala hier, kurz und knapp, das ist der serbische Kevin Behrens, nur nicht mit so vielen Haaren und nicht so viel Haarspray. Punkt. Feierabend.
Also ich glaube auch, dass er sich durchsetzen wird als Stammspieler im Sturmzentrum, aber es ist immer noch ein Stürmer von Union Berlin, die sind immer mit Vorsicht zu genießen und da darf man jetzt keine Wunderdinge erwarten in Kickbase. Also Wenn man einen haben möchte, aktuell 5,1 Millionen Marktwert, wenn man irgendwie einen Stürmer noch braucht, Stürmer sind rar in Kickbase, wissen wir alle, packt ihn ein, guckt einfach, was wird und aber ich glaube, man darf da jetzt keine MVP-Performances erwarten.
Ja, ihr habt mich ein bisschen überzeugt. Wenn ich jetzt neu machen müsste, würde ich ihn auf 15 oder so packen.
Passt. Ja, der hat eine super Torquote für den Preis. Das ist schon super. Der ist zweikampfstark, kopfballstark. Das ist alles.
Ja,
das,
Top 10 wäre bei mir trotzdem nicht mehr, oder?
Nein. Ja, das. Ja,
da kommen wir jetzt gleich zu.
Okay.
Aber.
Deswegen auch das Konsens-Ranking.
Ja. Genau.
Platz 13. Und da haben wir Onyeka von Augsburg. Augsburg hat echt kurz vor Toreschluss nochmal Vollgas gegeben. Hat bei Brentford in der Premier League gespielt und da durchaus auch eine relativ große Rolle gespielt. Also ist da schon auf einiges an Spielzeit gekommen. Also Premier League erfahren, das hört sich ja immer ganz gut an. Ich hatte ihn in meinem Ranking, lass mich nicht lügen, wo ist er denn? Ah, auf der 13. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Melo, du?
Ich habe ihn auf der 11, weil ich muss sagen, also von den Augsburgern, gerade weil sie so ein 4-3-System auch mit zentralen Mittelfeldspielern und so spielen, ich weiß jetzt nicht genau, für wen er da reinkommen soll. Ich meine, Engels ist ja auch ein Platz frei. Ich meine, hat 9 Millionen Markwert, ne? Also das ist für Augsburg schon gar nicht so schlecht. Ist auch ein reifer Spieler, ist jetzt keiner, den man noch groß entwickeln muss, wie Mazzima oder so. Ich glaube, das, was du bei Claude Maurice gesagt hast, könnte ich mir eher bei Onyeka vorstellen, dass der da gute Chancen hat, tatsächlich relativ schnell auch in die Startelf zu kommen.
Bin ich voll bei dir. Also glaube ich auch, dass das ein Spieler ist, den holst du, weil du den für deine Stammelf haben möchtest. Ne? Du hast schon angesprochen, Premier League erfahren, viel gespielt bei Brentford, Marktwert von 9 Millionen, auch in Kickbase 9,4 Millionen wert. Das ist ein Spieler, der früher oder später auf jeden Fall in die Startelf rücken wird. Ich weiß halt, also er ist halt nicht so dieser kreative Spielmacher, so für die 10, sondern er ist halt schon eher so 6er, 8er. Also der wird dann wahrscheinlich so in Konkurrenz treten zu Rex Bejay, Breithaupt, Jakic, also diese Fraktion. Ja, mal gucken, aber wobei 9,4 Millionen Kickbase. Was sagt ihr?
Ja, 9,4 Millionen ist schon ordentlich. Ja. Ne? Gerade für einen Spieler, der bei Augsburg nicht 100% Stade spielt, auch wenn ich sage, dass er, also ich meine, du hast jetzt die Konkurrenz gesagt, auch da ist ein Onyeka, kann er sich durchaus durchsetzen. Aber ja, der Preis ist da natürlich schon ordentlich. Ne? Weiß ich nicht, ob ich das zahlen würde.
Also ich würde.
Deswegen ist er bei mir auch nur auf Platz 16. Ne? Das war genau mein Argument zu sagen, Leute, Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja gut, ich habe, mein Case ist halt, ich habe ihn auch auf 11. Ne? Ich habe jetzt nicht, wir sind bei 13, 11 ist jetzt gar nicht so weit darüber, aber ich dachte mir halt so, hey, besser ein Spieler für 9,5 Millionen, der Punkte bringt, als zwei Spieler für 5 Millionen, die keine Punkte bringen. So, ne? Und deshalb habe ich mich dann doch auf Platz 11 für den entschieden.
Aber zu viel los im Mittelfeld. Er wird sich auf Sicht durchsetzen. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist halt die Frage, wie lange das brauchen wird. Ne? Klar, die Länderspielpause, die spielt da vielen Spielern in die Karten. Da hat man ein bisschen Zeit, sich auch einzuleben, einzuspielen. Aber alles muss ja auch auf Wettkampfniveau geschehen. Und das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Kommen wir zum 12. Platz und da haben wir einen ehemaligen Augsburger und zwar Niklas Dorsch, der den Weg zurückgefunden hat zu Heidenheim. Finde ich einen super spannenden Transfer. Kennt Heidenheim, kennt den Trainer, kennt das Umfeld. Heidenheim hat mehr als Bedarf auf dieser Position gehabt, in meinen Augen, dadurch, dass sie auch die Dreifachbelastung haben. Von daher aus meiner Sicht ein Transfer, der enorm sinnvoll ist. Und für den hat sich Heidenheim auch wirklich gestreckt. Also ich glaube, die haben 3,5 Millionen für den bezahlt, was für Heidenheimer Verhältnisse schon sehr, sehr viel Geld ist. Und ja, ich glaube, das kann eine Soforthilfe sein, die auch von Anfang an funktioniert.
Ja, safe. Also rein vom mal Kickbase abseits würde ich sagen, es ist ein richtig cleverer Transfer. Also ne, so ein Spieler quasi auf seinem, also bei Low Sell High mäßig zu bekommen, ne, der war ja, als er zu Augsburg kam, war der richtig im Hype. Da war gerade diese U20, U21 WM, glaube ich, wo er richtig gut gespielt hat. Da hat er, glaube ich, in Kickbase auch, glaube ich, irgendwie 18 Millionen, bis zu 18 Millionen gekostet, wo ich gesagt habe, ist totaler Schwachsinn, weil er eben nicht der beste Kickbase-Punkter ist, ne, beziehungsweise sogar miserabler Kickbase-Punkter in den letzten Jahren. Ja, aber jetzt ist er nun mal deutlich günstiger, wird, denke ich mal, auch tatsächlich relativ schnell in die Startelf kommen, wenn nicht sogar direkt. Und deshalb hatte ich ihn auch tatsächlich, also ich kann mal gucken, wo hatte ich ihn denn? Auf Platz 12, finde ich, auf Platz 13.
Jetzt wollte ich dich gerade loben, dass wir endlich mal auf einem Platz wären mit einem Spieler.
Nee, aber ich finde, Dorsch kann man auf jeden Fall mitnehmen. Später kann man ihn dann auch wieder upgraden, weil er wird jetzt keine ultra krassen Punkte machen. Aber hey, why not? Hey,
wir sprechen hier vom aktuellen Tabellenführer. Und wenn du da einen Spieler für 4,8 Millionen bekommen kannst. Also Dorsch wäre jetzt so der erste Name, wo ich sage, für den Preis kann man ihn mal einpacken.
Junge, was stimmt heute nicht mit dir? Was haust du hier heute raus? Hier? Oh, aktueller Tabellenführer. Heidenheim. Ich schwör's euch, ich will diese Episode in 10 Monaten nochmal hören. Wir lachen uns so Schrott.
Ja. Platz 11, Melo. Vielleicht lachst du dich da auch
schon. Ja, aber ganz schnell bitte.
Da haben wir Ranak, keine Ahnung, wie man den ausspricht, ein weiterer Verteidiger von der TSG Hoffenheim. Und den finde ich eigentlich sogar recht interessant. Ist bei mir ein bisschen, ja, was heißt tiefer gefallen, aber bei mir tatsächlich auf der 9 gewesen, weil ich dem schon sehr, sehr gute Chancen auch ausrechne, sich sehr schnell in der Dreierkette zu etablieren. Weil die sah ja jetzt auch an den ersten beiden Spieltagen nicht super sattelfest aus. Ne? Drexler, Akpoguma, weiß ich nicht, geht schon besser. Und ich traue Ranac zu, dass er auch besser sein wird und da auch einen der Plätze einnehmen wird.
Ja, duelliert sich halt mit Drexler, ne? Und das ist halt für mich so dieses Thema, willst du jetzt, was machst du jetzt? Viel zu viel Kopfschmerzen. Boah, ich habe den, glaube ich, sehr, sehr weit nach hinten gerankt.
Es ist halt auch wieder so dieser klassische Kopfschmerz-Rotationskandidat.
Ja, das ist, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, kann ich
voll. Das Ding ist wahrscheinlich bei mir so weit hinten.
Kann ich voll ganz verstehen. Aber ich glaube schon, dass er die Anlagen und die Qualität hat, schon auch einer der Spieler zu sein, die eher mal weniger rotieren wird im Laufe der Zeit.
Er ist halt perspektivisch ein recht sicherer Startelf-Spieler, da bin ich, glaube ich, ganz sicher. Aber
und deshalb habe ich ihn auch auf der 4 tatsächlich, weil ich mir denke, bist ein gestandener, also relativ gestanden, 24 Jahre alt. Ist auch so offen, also wenn man sich seine Marktwertentwicklung auch anguckt, ja, der ist jetzt auch, hat keinen Knick drin oder so, dass er eine schlechtere Saison hat, sondern der ist jetzt wirklich gerade am Kommen, haben sich jetzt geholt. Drexler hat nicht den besten Job gemacht, Akpoguma sitzt jetzt auch nicht hundertprozentig fest im Sattel. Vielleicht geht Stach auch mal wieder auf die 6. Sehr, sehr viel Platz auf jeden Fall in der Dreierkette. Ich kann mir schon vorstellen, dass er viel Spielzeit bekommt. Hoffenheim ist nicht die schlechteste Mannschaft.
Ja. Ja. Da sehe ich ihn eher, dass er Akpoguma ersetzt, ne? Statt Drexler.
Ja, beides möglich, ne? Und das, auch das hat für mich dafür gesprochen, dass ich ihn dann, ja, 4 ist vielleicht ein bisschen hoch im Nachhinein, aber ich finde, ja, auch da, ne, für einen Spieler, der meiner Meinung nach wahrscheinlich Startelf spielen wird, schon okay.
7,4 Millionen? Kickbase-Brille.
Ja, für einen Innenverteidiger von Hoffenheim.
Kann man machen, oder?
Ja.
Wenn man jetzt nicht allzu hoch overpaid, aber mal so irgendwie für 8,5 oder so mitnehmen, Maximum. Gucken, dass man den vielleicht so ein bisschen abgreifen kann. Könnte man probieren, oder? Okay. Top 10 bricht an.
Ey, kleiner Nachschub, Ranat steht bei Liga Insider tatsächlich auch schon in der Startelf fürs nächste Spiel.
Habe ich gesehen, ist als erste Alternative gelistet vor Drexler, ne?
Ja.
Ja, durchaus denkbar, aber gegen Leverkusen. Wollen wir das? Eher nicht. Platz 10. El Bilal Touré vom VfB Stuttgart. Da noch ein Schlenker, da noch ein Trick und da noch Hackespitze 1, 2, 3 und dann noch auf den Beine gehen. Ja, der...
Ich liebe solche Spieler. Ich liebe sie.
Ich auch.
Aber wo passt der rein? Ne? Das, also, wo soll er hin?
Ja, ist auf jeden Fall ein super spannender Spieler, der auch einiges mitbringt und natürlich auch einen hohen Marktwert.
Maschine.
Und,
Maschine.
Was alles schon für den noch an Transfererlösen bezahlt wurde und so. Ne? Da hat man natürlich irgendwie ein paar Dinge im Kopf. Viel Fantasie schwingt da auch mit. Aber ja, es ist für mich halt auch irgendwie so ein Rotationsspieler, ne? Dadurch, dass Stuttgart 8 Champions League Spiele haben wird, mal Minimum, wird viel rotiert werden müssen. Du hast Demirovic vorne, du hast Under vorne, du hast einen Leveling, der da vorne spielen kann. Führig, also ne? Enorm viel Stammplatzpotenzial vorhanden beim VfB und er ist halt einer, der sich dann da so ein bisschen hinter denen anordnen muss und dann immer mal wieder reingeworfen wird.
Also ich habe ihn auf 7. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich hinter denen sich einsortieren muss. Ich finde, es kommt jetzt viel auf diese Phase an, ne? Er kam jetzt schon einmal rein. Ich sag mal, wenn er mal reinkommt und ein richtig geiles Spiel macht und vielleicht ein, zwei Scorer macht, so in 30 Minuten, so wie Undav zum Beispiel letzte Saison, er kann das ruckzuck gehen und der ist gesetzt und der ist ersetzt dann Führig zum Beispiel oder einen Leveling, ne? Auf der anderen Seite, ja, ich habe ihn halt auf der 7, ist jetzt nicht die 1, keine Frage, aber Potenzial sehe ich bei ihm. Kickbase, den Preis würde ich jetzt aktuell auch nicht zahlen, gebe ich zu.
Genau, das habe ich halt auch.
Aber ich glaube auch, diese Champions-League-Belastung kann tatsächlich ein Vorteil für ihn sein, weil wenn die nicht europäisch spielen, wird halt weniger rotiert werden. Jetzt kriegt er, glaube ich, mehr Chancen, sich zu zeigen.
Ja.
Und wenn er da dann reinkommt und gute Leistungen zeigt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sage, individuell ist er einer der Besten in diesem Ranking.
Das stimmt.
Von daher habe ich ihn tatsächlich etwas höher, aber 7 ist ja jetzt auch nicht ultra weit.
Ich hatte ihn bei mir im Ranking auf der 14. Also klar, ne, er ist klassischer Rotationsspieler, aber vom Gefühl her wird er eher in der Bundesliga dann spielen als unter der Woche in der Champions League. Also so mein persönliches Gefühl einfach. Was ja schon per se eigentlich dann ganz gut wäre. Aber ich finde 12,5 Millionen ist schon ein happiger Preis für etwas, für einen Spieler, wo du noch nicht genau einschätzen kannst, was du bekommst. Er gibt mir so ein bisschen Silas-Vibes. So, dass der 2-3 Spiele in der Saison dabei haben wird, wo der so 400 Punkte macht, weil er 3 Tore schießt und aussieht wie der beste Spieler der Liga. Und dann macht er halt wieder 10 Spieltage, weiß ich nicht, nur 100 insgesamt oder so, weil er dann nur als Joker kommt und irgendwie nicht so performt. Ich weiß nicht, also für den aktuellen Marktwert, ohne wirklich was gesehen zu haben, würde ich die Finger von lassen.
Timo hat es gerade auf den Punkt gebracht. Individuelle Einzelleistung, Top-Spieler, wenn nicht sogar der Beste, fast der Beste. Aber ja, das Gesamtbild zählt ja in so einem Ranking. Also von daher, na gut, ein würdiger Start in die Top 10.
Genau, auf Platz 9 haben wir Moritz Jens, der von VfL Wolfsburg zu Mainz 05 gewechselt ist, die enorme Personalprobleme hatten, was auch die Breite betrifft in der Innenverteidigung, dadurch, dass sie mit Dreierkette spielen. Und braucht man ja wirklich eine gewisse Anzahl an Innenverteidigern. Und ich glaube, jetzt bis vor der Jens-Verpflichtung hatten die da in Summe nur 4. Also wirklich die 3, die gespielt haben und Bell als Backup. Ja, war ein bisschen dünn und von daher durchaus nachvollziehbar, dass man sich da mit Jens verstärkt hat. Jetzt stellt sich mir die Frage, Melo, du hattest ihn auf 6, ich hatte ihn auf der 10 und Timo hatte ihn auf der 14. Ja, wie schnell kann er sich in die Stammelf spielen? Das ist halt wirklich das große Fragezeichen.
Genau, das ist die Frage.
Also Ich glaube über...
Ja, ist halt die Sache, ne? Also ich habe mein Ranking gemacht, da war es noch nicht so. Jetzt ist Jens hier als erste Option in der Innenverteidigung bei Mainz. Wenn das so ist, hätte ich ihn natürlich auch höher gepackt. ich meine, aus alter Schalker Verbundenheit wusste ich schon, dass Melo den höher ranken wird.
Also eigentlich wollte ich ihn auf die 04 ranken, aber ich habe es dann doch nicht.
Als er jetzt so lange nicht kam, dachte ich mir schon fast, ja, da hat Melo den doch sicherlich weit höher. Gut, ich habe mir jetzt vielleicht etwas tief, keine Ahnung. Wenn er in der Stadt steht, sicherlich interessant, aber auch leider immer ein bisschen verletzungsanfällig.
Ja, genau.
Trotzdem, Mainzer IV, wenn ihr den bekommen könnt. Ne? Es sieht jetzt so aus, jetzt, dass er recht schnell zumindest in die Startelf kommen wird. Kann man schon machen.
War jetzt bis vor ein paar Tagen, glaube ich, noch verletzt. Ne? Hat irgendwie eine Verletzung aus Wolfsburg auch mitgebracht. Aber ist jetzt in der Länderspielpause auch erstmals in Mainz ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Das heißt, er sollte am dritten Spieltag auf jeden Fall spielfit sein.
Aber macht euch gefasst, wenn ihr ihn habt, dass er gerne mal Freitag so eine Meldung reinflattert, dass er angeschlagen
ist. Genau, das ist leider bei ihm. Habe ich auch im Hinterkopf, dass der auch sehr verletzungsanfällig ist und dann zwickt da mal was und dann fällt er noch kurzfristig aus. Ich glaube, Handke Olsen, der ist absolut gesetzt. Chor bleibt wohl in der Dreierkette, scheint auch gesetzt zu sein. Das heißt, da duellieren sich dann Jens und Leitsch um den dritten und letzten Platz in der Innenverteidigung.
Hey, und der ewige Stefan Bell.
Ich weiß nicht, ob ich Jens jetzt am dritten Spieltag gegen Bremen schon vor Leitsch sehe, weil Leitsch es eigentlich gut gemacht hat und ja jetzt auch gegen Stuttgart in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt hat. Vielleicht hat er da nochmal einen kleinen Vorsprung. Wir werden es sehen, aber mittelfristig sollte Jens da, wenn fit, auf jeden Fall gesetzt sein. Kommen wir zu Platz 8 und von dem bin ich sehr überzeugt, weil ich den Fit super gut finde. Und zwar haben wir Sully Özcan in unserem Consent Ranking auf der 8. Ich hatte ihn auf der 6. Lass mich kicke.
Melo
auf der 4. Und Timo, du auf der 18. Okay.
Also ich muss sagen, ich hatte das Ranking gemacht. Da war mir nicht bewusst, dass Maier jetzt tatsächlich länger ausfällt.
Ja, okay.
Ne? Dadurch kommt er natürlich jetzt in die Startelf. Das macht ihn schon interessanter. Nichtsdestotrotz. Mega. Ja, gut. Also, nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass Özcan einfach kein guter Kickbase-Punkter ist. Der ist wie Dorsch. So, selbst wenn der spielt, macht er keine guten Punkte. Man kann ihn auf jeden Fall mitnehmen, keine Frage. Jetzt hätte ich das mit der Verletzung dann da schon auf dem Schirm gehabt. Hätte ich ihn wahrscheinlich auch irgendwie auf Platz 11 oder so gepackt. Aber ich sag mal so, für den Preis auch. Gut, kann man auf jeden Fall machen, aber erwartet jetzt bitte keine Wunderdinge von Özcan.
Also absolut bei dir, Timo.
Ja, klar, wir reden hier von knallharten Abräumern vor der Abwehr von Sechsern, dass die jetzt kein Punkte, ja, ein Riesenpunkteversprechen mit sich bringen, ist auch, glaube ich, jedem erfahrenen Kickbase-Manager bekannt. Aber ich finde für 4,8 Millionen einer, der bei Wolfsburg sehr hohes Stammplatzpotenzial hat, besonders jetzt auch nochmal nach der Maier-Verletzung, finde ich eigentlich interessant und würde ich tatsächlich auch mitnehmen. Also es gibt wenig Spieler, die Stammplatzpotenzial haben, die günstiger sind in der App. Also wenn man sich die ganzen Marktwerte mal so anschaut, dann kommt der dann noch super günstig weg.
Für den Preis, sagen wir mal, so ein 60er Schnitt, den du da erwarten kannst.
Und ich glaube, wir können.
Das habt ihr bei Medic, habt ihr den noch auf Platz 20 gemacht für den 60er Schnitt und jetzt kommt Sully Özcan daher, der 2 Millionen weniger kostet und auf einmal ist der Platz 4 Melo. Halt, also das musst
Alter,
du erklären.
Das ist halt Bochum und Wolfsburg. Wollte
gerade sagen, das
gleicher Punkteschnitt. Du hast gerade 60er gesagt. Bei Medic waren wir auch alle, 60 kann er wohl machen. Also, ja.
Das ist mir zu viel Kopfschmerz und alles. Nee. Ja, ist halt Bochum.
Ich glaube, der kann bei Wolfsburg schon auch eher auf eine 70 bis 75 kommen, wenn er da halt wirklich regelmäßig spielt. Und ich glaube, wir können.
Weiß ich tatsächlich nicht. Also, Arnold macht da alles im Spielaufbau.
Ich wollte gerade sagen, wir können nämlich durch den Sully Özcan-Transfer, glaube ich, auch den ganzen Arnold-Besitzern ein bisschen Freude bereiten, weil ich nämlich glaube, dass der durch die Özcan-Verpflichtung eine Position weiter vorne zum Einsatz kommt und dann ein bisschen mehr noch Offensivaktion haben wird, ein bisschen mehr noch am Offensivspiel beteiligt sein wird und vielleicht auch so ein bisschen den Part von Maier übernehmen könnte. Also ich glaube, Arnold kann von der Özcan-Verpflichtung sehr profitieren und auch Kickbase-technisch kann er da nochmal eine Schippe drauflegen.
Mir fehlt die ganze Zeit der Bremer, Simon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt irgendwas passiert.
Ja, er kommt gleich. Aber vorher haben wir noch Hong von Mainz 05.
Was?
Auch kurz vor Toreschluss verpflichtet und dann direkt am Samstag gegen Stuttgart in der Startelf gewesen und das wirklich gut gemacht. Also dafür, dass der halt wirklich 0,0 Zeit hatte, sich einzuspielen. Ich glaube, der hatte kein einziges Training mit dem Team. hat man ihm das jetzt nicht so krass angemerkt. Also ich fand, die Performance gegen Stuttgart war sehr, sehr vielversprechend. Und ich finde den interessant, weil ist erstmal so ein Südkoreaner, die sind von der Einstellung her sowieso immer tipptopp. Also die geben immer alles, die sind super umgänglich, die machen da ihre Arbeit zur vollsten Zufriedenheit. Und wenn man sich die kommenden Matchups anschaut, dann glaube ich, dass er auch echt grüne Balkenpotenzial mit sich bringt. Bremen, Augsburg, Heidenheim, Pauli sind die nächsten vier Gegner von Mainz. Und Hong da in der Offensive mit so einem Amiri, mit einem Burkhardt zusammen, das hört sich schon nicht schlecht an.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen.
Definitiv.
Also da auch
einpacken.
Trotz eines relativ sportlichen Marktwerts von 10,9 Millionen, wird trotzdem einpacken, ne? So für 12, vielleicht 12,5.
Habe ich schon gemacht.
Ja, kann man.
Ich habe ihn schon.
Stimmt, du hast ihn.
Und bin da sehr stolz drauf. Geholt, ja.
Und Melo, du hast drauf gewartet. Auf der 6, Derek Köhn.
Justin Jinma. Ah, nee, doch nicht.
Ähnlicher Typ. Auch einer mit Drip. Ja, Derek Köhn. Von Galatasaray Istanbul gekommen. Ich muss, also...
Ja, schon mal erste Red Flag. Genau.
Aber ich muss, also... Ich habe jetzt sowieso bei jedem Spieler angefangen.
Lass uns doch mal eben ganz kurz mal eben sagen, wer ist denn dafür nach Galatasaray gewechselt? Das muss man ja mal sagen, Alter, was da abgeht. Der wird ja gefeiert wie ein Gott.
Ismael Jakobs, meinst du?
Ja.
Ja, genau, du bist auch so ein Jakobs.
Ja, und hier Osimhen ist da jetzt auch noch hingewechselt, ne?
Ja, den meine ich.
Ja, aber Ismael Jakobs ist der Ersatz für Köln. Naja, ich fange einfach mal an.
Boah, Simon, ne? Ehrlich, irgendwann. Ne? Timo, hast du Lust auf einen Podcast?
Ich bin doch schon da.
Ach so, ja.
Als Bremen-Fan war erstmal so, okay, wir holen die dritte Startelf-Option oder Stammspieler-Option für die linke Seite. Weil du hast halt Agu, der aktuell da gesetzt ist. Du hast dahinter Olivier Demann, der auch Stammplatzpotenzial hat, auch ja, sich da mittelfristig bis langfristig definitiv sieht. Und auf der rechten Seite hast du nur Weiser und kein Backup. Das heißt, für mich war klar, okay, wenn wir einen Spieler holen, dann bitte für die rechte Seite, damit wir die Weiser-Seite auch noch doppelt besetzt haben, falls Weiser mal ausfällt oder gesperrt ist oder was auch immer. So, dann holen wir jetzt den dritten Spieler für die linke Seite, der nochmal doppelt und dreifaches Stammplatzpotenzial mitbringt, weil der bei Hannover in der zweiten Liga alles rasiert hat, dann in das letzte halbe Jahr bei Galatasaray in 19 von 20 möglichen Spielen in der Startelf stand, also da wirklich auch unumstrittener Stammspieler war und da auch wirklich ganz gut performt hat. Ja, und was machst du jetzt? Also, wer rückt raus? Agu hat sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen, hat gut gespielt. Nimmst du den jetzt sofort raus, weil du jetzt einen Köhn hast? Ist Stand jetzt der wahrscheinlichste Fall. Tut mir extrem leid für Agu, weil er hat es eigentlich aufgrund seiner Performance oder seinen Leistungen nicht verdient. Ich bin mal gespannt. Wunschlösung wäre Köhn auf links, Agu auf rechts und Weiser durch seine spielerische Klasse irgendwie ins zentraloffensive Mittelfeld. Dass er so mit Schmied. So zwei ZOMs hinter Dux und Jimma. Das finde ich richtig geil. Aber wird Werner, glaube ich, nicht machen.
Kannst du dir mal fragen.
Wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu offensiv. Du würdest da mit Köhn und Agu auf den Schienen spielen und Weiser dann noch, also dann hättest du ja wirklich nur noch die Dreierkette da hinten, die irgendwie alles und Senelin als Sechser, die da irgendwie alles richten müssen. Bisschen risikobehaftet. Aber ihr merkt, Köhn macht eigentlich von der Kaderzusammenstellung bislang nicht so viel Sinn, ne? Aber er ist ja trotzdem einer mit seinem Potenzial, der eigentlich in die Startelf gehört. Wie schnell wird es passieren? Wir wissen es nicht. 8,9 Millionen
Marktwert. Also ich habe ihn so hoch gerankt, weil ich glaube, ich würde die Konkurrenz, ja, bei Deman, Agu. Aber ich bin jetzt nicht so tief drin bei Bremen wie du. Aber das war für mich schon immer eine Schwachstelle. Rechte Seite mit Weiser war immer sehr dominant. Der hat auch immer Kickbase-Punkte technisch deutlich besser gepunktet als die linke Seite. Ob da jetzt hier, wer auch immer der gespielt hat, ne? Agu, Deman, war nie so gut wie Weiser. Und ich glaube, Köhn, also, wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin und Agu hat es wahrscheinlich auch nicht verdient.
Also,
aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Köhn einfach ein individuell besserer Spieler ist und dann relativ schnell in die Startelf kommt und dann auch da bleibt.
Das Spiel, seitdem Weiser in Bremen ist, ist halt unfassbar ausrechenbar geworden bei Werder Bremen, weil halt wirklich jeder Angriff ausnahmslos über die rechte Seite läuft. Es wird immer über die Weiser-Seite gespielt, weil er halt derjenige ist, der initiieren kann, der ballsicher ist, der einfach kreieren kann auch. Und ich glaube, dass der Wunsch von Ole Werner war und auch von den Verantwortlichen, mit Köhn auf der linken Seite einen ähnlichen Spieler zu haben, dass du halt nicht mehr so ausrechenbar bist, dass du halt auch mal wieder etwas mehr über links spielen kannst. Und anders als Mitchell Weiser, der ja auch sehr invers spielt, viel nach innen zieht und dann auch aus dem Zentrum heraus kreiert, ist Köhn einer, der wirklich die Linie runterrennt und enorm stark bei Flanken ist. Also ist einer der besten Flankengeber bei Galla gewesen und auch in der zweiten Liga. Und da hat Felix Agu zum Beispiel enorme Schwächen. Also der ist einer der schwächsten Flankengeber in der Bundesliga. Und so hast du halt dann die spielerische Komponente über rechts und die Flankenkomponente über links, was Bremen nicht so ausrechenbar macht. Also Vision ist auf jeden Fall da, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann, zum Leidwesen von Agu. Aber ich denke mal, so wird's kommen. Also an alle Manager da draußen, Köhn over Agu, relativ schnell, würde ich sagen. Dann geht's relativ schnell weiter auf die 5. Und da haben wir Vermeeren von RB Leipzig. Nach seinem Transfer habe ich gesagt, ja, komm, easy. Schlager noch verletzt. Haidara und Vermeeren bilden das zentrale Mittelfeld bei Leipzig, aber ohne drüber nachzudenken. So, und dann kam Kampel, der es im ersten Spiel gut gemacht hat, jetzt gegen Leverkusen auf einmal ein Tor erzielt hat. Also der ewige Kampel, der ist irgendwie nicht klein zu kriegen. Aber auch da sprechen wir wieder von einem Team, was rotieren muss. Und Vermeeren ist ein Megatalent auf seiner Position. Also da hat Leipzig sicherlich auch eine Vision mit ihm. Und der wird da sehr, 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 sehr viel Spielzeit bekommen, denke ich. Und den finde ich auch super spannend.
Ich habe zufällig beide im Team, Kampel und Vermeeren in der Content-Creator-Liga, weil ich mir noch gar nicht so sicher bin, wie es jetzt aussieht, wer von den beiden mehr Spielzeit bekommt. Deswegen warte ich erstmal ab und schaue zu, wie sie beide täglich steigen. Ein Kampel mit über 400.000 pro Tag im Moment. Ein Vermeeren, den habe ich jetzt schon seit über einer Woche im Team. Im Moment irgendwie knapp 140.000, aber immer schön, ja, konsequent am Steigen.
Ja. Vermeeren hatte ich
im... Das war auch Kopfschmerz, ne? Aber
Vermeeren hatte ich in meinem Ranking auch auf der 2. Also ich bin wirklich sehr überzeugt von ihm. Klar, es gibt schon einiges an Konkurrenz da auch. Als der zu Atletico gewechselt ist, war wirklich halb Europa hinter dem her. Also den wollte jeder haben. Ja, ne? Und ich glaube, der war doch auch bei der EM dabei für Belgien. Also der ist schon auch auffällig und da ist schon auch ein Talent, was europaweit bekannt ist und den viele haben wollten. Und das ist dann auch für mich immer so ein Indiz, der muss ja schon ein bisschen was können. Ne? Und Leipzig ist in den letzten Jahren immer der perfekte Ort gewesen für genau solche Spieler, die wirklich groß rauszubringen. Und von daher, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch bei Vermeeren der Fall sein wird, dass der da so richtig einschlagen wird.
Also, ich habe schon drei Anfragen, ne? Ich habe schon drei Anfragen von euren Kolleginnen und euren Kollegen bekommen.
Okay, dann trudelt heute die 4. rein, Melo. Warte noch.
Also ich würde da ein bisschen den Partycrasher spielen. Also nicht unbedingt. Ich habe ihn auf der 8. Ich verstehe aber nicht so ganz, also du hast den Case gemacht, ich verstehe nicht so ganz, warum du ihn jetzt zum Beispiel so viel höher hast als einen Touré zum Beispiel. Weil ich finde, man hat genau die gleichen Gegenargumente. Man hat auch genau die gleichen Pro-Argumente. Klar, Leipzig ist vielleicht noch mal ein bisschen besser einzuschätzen als Stuttgart. Du hast auch gerade schon den Wechsel zu Atletico angesprochen. Der hat da aber überhaupt nicht Fuß gefasst. Ne? Also der hat sehr viele Spiele gehabt, wo er gar nicht zum Einsatz kam. War die gesamte Rückrunde da, hat 5 Spiele gemacht. Und ist halt auch erst 19. Ne? Und du hast gesagt, RB ist der perfekte Platz für so Spieler, sich weiterzuentwickeln. Ja, mag sein, aber es gibt auch immer mal wieder so Gegenbeispiele, die einfach sehr, sehr lange brauchen. Bichiabu zum Beispiel haben sie für, ich glaube, 15 Millionen geholt. John Kevin Augustin damals. Da dachte man auch, boah, richtig geil, der bei Leipzig, ein Riesentalent. Hat auch nichts gebracht. Also ich würde das jetzt nicht so als gegeben sehen. Ich sehe die positiven Argumente, ja, völlig klar. Deshalb habe ich ihn auch auf der 8. Aber nur, weil er jetzt 25 Millionen Marktwert auf Transfermarkt hat, ich habe da schon noch ein paar Fragezeichen, weshalb ich ihn ähnlich sehe wie Touré und nicht hier deshalb auch mal ein bisschen die Erwartungen bremsen will, aber Potenzial ist natürlich da, gebe ich euch auch recht.
Komm, Simon, die Party ist vorbei, wir gehen.
Ja, Melo, also den laden wir nicht nochmal ein.
Vermehren, oder
was? Ne, Timo, der macht uns hier unseren Vermehren klein.
Aber eins werde ich euch sagen, Karlauer, er wird mir meine Punkte.
Ja, auf jeden Fall nicht vermehren, ne.
Ja, weiter geht's. Da müssen wir schnell weitermachen. Auf der 4 haben wir Gertreuder. Korrigiert mich für meine Aussprache, aber ja, der Spieler, der als Simakan-Ersatz zu Leipzig gewechselt ist, aus der Eredivisie, an dem Leipziger schon vergangenen Winter interessiert war, viele andere Teams in Europa auch konkretes Interesse hatten, ist ein super schneller, super zweikampfstarker Spieler, der genau wie Simakan auch als Innenverteidiger und als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen kann und von daher eigentlich genau dieses Profil auch covert, was jetzt weggegangen ist. Und ja, ich denke mal, dadurch, dass das Spielertypen sind, die du halt ganz gut übereinander legen kannst, wird wahrscheinlich auch je nach Anpassungszeit dann hinten raus die ähnliche Spielzeit bei rumspringen. Von daher denke ich auch ein super interessanter Spieler, auch mit einer recht hohen Kickbase-Relevanz.
Word. Also ganz zufrieden mit.
Oder Timo, was sagst du?
Den hat schon die Stimme verschlagen.
Ja. Wir können auch nochmal kurz hier 19 Millionen Marktwert in Kickbase. Ist schon eine Stange Geld, Melo. Aber ich denke mal, so ab Spieltag 4, 5, 6 sollte der auf jeden Fall eine sehr konkrete Rolle auch spielen und dann ein sehr hohes Punktepotenzial auch mit sich bringen, oder?
Leipzig halt, ne?
Leipzig halt, genau. Kommen wir zu Platz 3. Und da haben wir einen ehemaligen Leipziger. Und zwar Nordi Mukiele, der jetzt sich das Trikot von Bayer Leverkusen überstreift. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe nämlich eigentlich diese Dreierkette da hinten bei Bayer Leverkusen mit Hinkapje, Tapsoba und Tah als sehr, sehr safe. Und ich weiß nicht, ob Mukiele da so schnell an diesen drei Spielern vorbeikommt. Natürlich, auch da Champions League, es muss rotiert werden, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, er wird es erstmal schwer haben und erstmal so dieser Backup sein und dieser Rotationsspieler sein und nicht klarer Stammspieler.
Ja, das ist aber das Problem bei Leipzig. Leipzig ist ja schon bei Leverkusen, ne? Diese Rotation in den nächsten Wochen. Du kannst dir einfach nicht sicher sein, was Sache ist. Und hätte Mukiele nicht diesen Mukiele-Namen, ja, so doof sich das auch anhört, hätte ich ihn noch deutlich weiter unten angesetzt, als ich habe ihn nämlich genau auf Platz 3 gerankt, also von daher voll getroffen, weil ich einfach an ihn, als Spielertyp, an ihn glaube, ja, und Timo dann sicherlich auch. Wir sind bei Mukiele, Timo. Und Platz 3. Von daher, ich habe so das Gefühl, dass er wahrscheinlich auch mittelfristig dann vielleicht sogar auch einem Tapsoba echt gefährlich werden könnte und von daher einfach da ein, ja, ich sag mal, sehr optimistisch eingestellter Mukiele-Fan.
Was sein Vorteil ist, er kann halt auch über die rechte Schiene kommen und da so ein bisschen Konkurrenz zu Frimpong und Teller sein. Klar, ist jetzt nicht seine perfekt, also ist nicht der perfekte Fit in diesem Leverkusener System, wenn du halt Mukiele über die rechte Schiene kommen lässt, aber er kann es durchaus spielen, also im äußersten Notfall. Ich weiß, ich würde wahrscheinlich sogar fast sagen, dass ich ihn auf dieser Position einen Ticken besser finden würde als Teller, wobei Teller es eigentlich auch ganz gut gemacht hat.
Ja,
aber ich finde, 19,2 Millionen für viel Rotation, du hast da schon eine gefestigte Dreierkette auch hinten, ne? Das, ich weiß halt nicht, wie schnell das kommt, dass Mukiele wirklich eine Kickbase-Relevanz mit sich bringt. Da finde ich 19,2 Millionen ist mir zu pricey.
Genau, aus dem Grund habe ich Mukiele, sorry nochmal, dass ich rausgeflogen bin, auf der 6. Leverkusen hat halt ihre Dreierkette, ne? Also klar, der ist halt der Kostenu-Ersatz, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den Case mit der rechten Schiene so sehe, weil Leverkusen dann ja auch schon sehr offensiv spielt gegen die meisten Gegner in der Bundesliga vor allem. Na klar, in der Champions League kann schon mal sein, dass sie da einen defensiv stärkeren brauchen. Da wäre Mukiele dann dabei, aber der bringt halt da keine Kickbase-Punkte. Deshalb in der Bundesliga sehe ich da schon eher Teller, Frimpong oder eben Arthur, der ja auch noch da ist. Klar, für Tabsoba kann er dann sicherlich mal reinkommen, aber dann hat man wieder das Problem, dass ein Verteidiger ist, der zwar großes Punktepotenzial bei Leverkusen, aber Rotationsgefahr bei Verteidigern, die dann auch oft nicht eingewechselt werden, hatten wir schon bei ein paar. Bin ich ein bisschen skeptisch, deshalb habe ich Mukiele auch schlechter als Gertruda tatsächlich gerankt.
Mhm. Ja, nachvollziehbar. 19,2 ist einfach, dafür ist zu viel Ungewissheit dabei, wie viel Spielzeit und wie viele Punkte er tatsächlich holt, oder? Also 19,2 Millionen zu viel Marktwert, oder?
Ja, ich finde allgemein, ne? Also Markt das sowieso und allgemein bin ich von dem Potenzial nicht Hunde, also Potenzial bin ich schon überzeugt, aber von der Sicherheit, wie viele Punkte er machen wird, ja, würde ich ihn für den Preis auch nicht kaufen, ne.
Ja.
Aber kannst ihn halt nicht weiter hinten ranken, ne? Weil er ist halt nur mal Mukiele.
Ja, ich habe ihn auch auf der 6.
Gehört in die, ne? Top 10, ne? Ja, genau.
Gertruda habe ich übrigens auch auf der 2. Das ist schade, dass ich das verpasst habe. Da wollte ich echt. Da hätte ich noch einen Case gehabt. Dich
abgelästert. Ja, schieß los.
Ja, ich habe ihn halt auf der 2, weil er, glaube ich, schon einer ist. Also zum Beispiel Vermeeren haben wir ja eins vorher drüber geredet. Der ist halt aber auch erst 19 und Gertruda ist schon 24. Der ist schon einer, der jetzt den nächsten Schritt gemacht hat, der aber schon weiter ist in seiner Entwicklung, 32 Millionen Marktwert hat, auf zwei Positionen einsetzbar ist, gerade wenn Leipzig Champions League spielt. Und wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass er einerseits Henrichs definitiv Konkurrenz macht und andererseits auch Lukeba Konkurrenz machen kann. Und durch diese Variabilität tatsächlich viele Einsätze sammeln wird, glaube ich. Leipzig war nicht umsonst schon mehrere Jahre hinter ihm her, auch andere Bundesligisten, ich glaube Leverkusen und so. Ich halte viel von dem, muss ich sagen. Also das war ich noch vor zwei. Klar, ob man ihn jetzt in Kickbase direkt kaufen sollte, weiß ich nicht. Der wird auch sich ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, aber vom Potenzial her sehe ich den recht hoch. Und höher als Mukiele.
Ja.
Genau, das gleiche haben wir auch gesagt.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Das haben wir auch schon.
Sehr so, gut.
Sind wir uns einig.
Da wusste weiter ich geht's. Doch, dass ich mich auf euch verlassen kann. Kurz Pause gemacht.
Platz zwei. Kommen wir zu einem weiteren Innenverteidiger, also sehr viele Verteidiger hier in dem Ranking, auch sehr weit oben. Theat von Eintracht Frankfurt, der auch schon jetzt an den ersten beiden Spieltagen direkt in der Startelf stand, was bei seiner Qualität auch nicht überraschend kommt, dass du so einen Spieler auch sofort reinwirfst, weil das sind Spieler, die haben so eine hohe Qualität, die können sofort sich auch in ein neues Team einfinden. Und ich finde, das hat er auch gezeigt, hat zwei sehr, sehr gute Spiele gezeigt. Ich glaube, in Dortmund am ersten Spieltag hat er als Linksverteidiger gespielt, hat es gut gemacht und ich jetzt am zweiten Spieltag gegen Hoffenheim als Innenverteidiger. Ich war sehr zufrieden mit seinen Performances und man merkt einfach, dass das ein Qualitätsspieler ist. Das ist einfach ein Spieler, der ist besser als andere.
Deswegen ist er auch bei mir im Team, in der Content
Creator. Ja, deswegen habe ich ihn auf der A1 in meinem Ranking.
Ja, ich.
Weil er für mich absolut gesetzt, ne?
Ja, ja, klar.
Rohpunkte-Maschine. Rohpunkte-Maschine. Ich schwör's euch.
Und man merkt einfach bei ihm, das ist ein Qualitätsspieler. Man sieht es ihm an, der ist besser als andere. Und das ist auch ein zu 1000% gesetzter Spieler. Der wird sich auch zum Führungsspieler etablieren im Laufe der Saison. Verlängerter Arm des Trainers. All das, was dazugehört. Also der hat eine Schlüsselrolle bei Frankfurt. Und ich glaube, da machst du transfertechnisch auch im Kickbase nichts falsch mit. Alright. Kommen wir zu Nummer 1.
Jetzt geht's los. Ja. Der neue Grieche.
Genau.
Souvliakis. Ah, nee.
Koulirakis vom VfL Wolfsburg, der sollte eigentlich zur Eintracht Frankfurt wechseln, aber der Transfer hat sich zerschlagen, weil die Wölfe den Frankfurtern zuvorgekommen sind und den Transfer so ein bisschen gekapert haben. Und erst deshalb ist Theat zu Frankfurt gewechselt. Ich glaube, damit können die Stand jetzt ganz gut leben. Aber Koulirakis ist aus Griechenland nach Wolfsburg gewechselt und das, was ich zu ihm gelesen und gehört habe, ich kann es vorwegnehmen, er ist auch in meinem Ranking auf der 1, ist das ein Spieler, von dem viele Experten behaupten, dass das eines der größten Innenverteidiger-Talente in Europa ist und dass der, wenn er verletzungsfrei bleibt und wirklich eine gute Entwicklung nimmt, auch zu einem der besten Innenverteidiger Europas aufsteigen wird, qualitativ.
Wird der Aufbauspieler sein da hinten, ne? Wird wahrscheinlich mehr über links kommen. Ne?
Genau, der bringt wohl alles mit.
Vollgas.
Der bringt wohl alles mit, was ein Top-Innenverteidiger haben muss, ist entwicklungsfähig, hat aber auch schon auf internationaler Bühne gezeigt, dass er richtig, richtig gut ist. Zweikampfmonster, kopfballstark, gut auch am Ball, was den Aufbau angeht, Melo, ne? Hast du auch schon gesagt. Und ich glaube, dass der auch jetzt die Länderspielpause in Wolfsburg nutzen wird, wobei der wird ja sicherlich auch nominiert worden sein. Aber ja, ich glaube, wenn der spielfit ist, ist das auch einer, der sich sofort einfinden wird und dann auch absoluter Stammspieler sein wird.
Was mir krass ins Auge gefallen ist, der hat einfach dieses Jahr in der CL-Quali mit Saloniki in 4 Spielen 3 Tore eine Vorlage gemacht. What?
Ja, krass.
Also ich habe die Spiele natürlich nicht angeguckt, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber da dachte ich mir, okay.
Ja, er bringt auch eine gewisse Torgefahr mit. Ich glaube, der hat auch in der Europa League letztes Jahr gegen Frankfurt gespielt und auch getroffen. Und deshalb ist Frankfurt auch so nachhaltig auf ihn aufmerksam geworden oder allgemein viele Teams in Europa. Ja, jetzt spielt er in Wolfsburg. Die können so einen Qualitätsspieler in der Defensive, denke ich, auch super gebrauchen, nachdem Lacroix ja jetzt weg ist. Gut, lässt sich auch drüber streiten, ob der ein Qualitätsspieler ist, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, unter Glasner schon.
Unter Glasner schon, stimmt. Da schließt sich der Kreis wieder. Ja, also Koularakis ist auch ein Spieler, den habe ich in meiner Main-Liga. Und da bin ich auch super zufrieden mit. Also der wird auch fest eingeplant sein jetzt ab Spieltag 3 in meiner Stammelf. Hoffentlich dann auch am 3. Spieltag in der Wolfsburger Startelf.
Ja, ich denke schon. Also ich gehe mit, ich hatte ihn jetzt auf der 3, aber ja, also ich bei mir Theatke, Trüder, Koularakis. Koularakis hat da halt so ein bisschen den Downer bekommen, weil er halt nur bei Wolfsburg spielt. Gut, aber ich sehe Wolfsburg schon auch definitiv stärker als letzte Saison und 3 ist ja definitiv auch nicht schlecht. Von daher gehe ich vollkommen mit.
Ja, aber
sehr interessanter Spieler.
Wir merken so in diesem Ranking sehr, sehr viel Verteidiger mit dabei, ne?
Ja.
Koularakis, ja. Getröder, Theat, Mukiele, Köhn, Ranak von Hoffenheim. Also viel Defensivpower jetzt in die Bundesliga gewechselt und da können wir Manager uns fleißig bedienen. Da gibt es eine Menge Stammplatzpotenzial.
Ja, aber alles nicht so sexy, ne? Das ist das, was wir auch schon in der Episode mit Mats von Create Football ja auch schon erwähnt haben vor ein paar Wochen, ne? Wo wir schon mal über die bisher feststehenden Transfers und auch namhaften teilweise Transfers gesprochen haben, wobei namhaft ist ja erstmal relativ, aber genau darauf will ich hinaus. Ganz so spannend.
Ist auf jeden Fall nicht so ein nicht, Sommer, ne? wie letzten Sommer mit Xhaka, Grimaldo, ja, Simons, genau. Kane. Klar. Aber auch die Spieler sind wichtig, ne?
Ja,
und ich fände allgemein, also der Deadline Day hat schon nochmal viel gebracht. Also die letzten Deadline Days gefühlt hat Sky immer den ganzen Tag übertragen für 3 Transfers und jetzt kam es, also die 24er-Liste war schon ordentlich.
Sehr schön. Ja, die Episode auch, ihr Lieben. Herzlichen Dank dafür. Ne? Über 1,5 Stunden hier Vollgas gegeben. Also von daher hoffen wir, dass wir jetzt auch hier wieder ein bisschen Mehrwert in diese ganze Thematik, insbesondere jetzt hier zu den Transfers auf der letzten Meile zum Deadline Day, nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben und euch hier wie immer in der Länderspielpause und im Laufe der Saison jetzt bestmöglich auf solche Namen vorbereiten können. Ihr Lieben, ganz viele Punkte für mich in den nächsten Spieltagen, ganz wenig Punkte für euch. Danke für deine Zeit, Timo. Danke für deine Zeit, Simon.
Sehr gerne immer wieder.
Hat Spaß gemacht, Leute. Macht's gut. Und an die Manager da draußen weiter fleißig an den Teams arbeiten.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.